Sebastian.
Ja, Dominik.
Und Sebastian, heute gehen wir beide auf Vampirjagd. Und weil wir beide wissen, dass wir dafür denkbar ungeeignet sind und unsere Überlebenschancen wahrscheinlich gegen Null gehen würden, habe ich mir gedacht, wir laden uns heute mal ein bisschen Verstärkung ein.
Das hört sich doch gut an.
Sehr gut. Dann nicht lange drum herum reden. Ich ziehe das Tuch herunter und wir haben heute an unserer Seite die Vampirjägerin und Horrorexpertin. Und ich hoffe, ich betone den Namen jetzt eingehend richtig, Rahel Schmitz. Hallo Rahel.
Hallo zusammen. Ich glaube, ich bin noch nie als Vampirjägerin vorgestellt worden. Das ist mir gerade eine sehr große Ehre.
In einem anderen Podcast hast du dich mal als Horrorhexe bezeichnet und deswegen bin ich jetzt auch ein bisschen verunsichert, ob auf welcher Seite du stehst, ne?
Ja, mal so, aber wir werden, glaube ich, heute im Laufe dieser Folge feststellen, dass Hexe sein nicht unbedingt was Schlechtes sein muss.
Ja. Das passt sehr gut. Aber bevor wir zu diesem Punkt kommen, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, Rahel, stell dich doch mal bitte einfach mal unserem Publikum vor. Wer bist du, was machst du und warum habe ich dich als Horrorexpertin bezeichnet?
Ja, alles klar. Ich bin deswegen Horrorexpertin, weil ich tatsächlich einen Großteil meines Unterhalts mit Horror verdiene. Das heißt im Klartext, man hört mich schon mal beim Retro Games Podcast Stay Forever, wo ich unter anderem die Reihe Die Welt von betreue, aber eben auch die Monster Menagerie, wo es in jeder Folge um ein anderes Monster geht. Ich schreibe regelmäßig für Horrormagazine, sowohl im Print- als auch im Online-Bereich, also beispielsweise für das Printmagazin Virus. Und ich bin auch ehrenamtlich in dem Bereich sehr tätig, konkret in der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft. Sprich, sobald es irgendwo um Horror geht, bin ich eigentlich auch immer mit dabei.
Ich finde das irgendwie sehr schön. Ich bin ehrenamtlich im Bereich Horror tätig.
Das ist gut, ne?
So. Ja, ja, das ist sehr gut. Unter Ehrenamt versteht man ja irgendwelche Dinge wie, naja, Altenpflege oder ähnliches. Und dann, ja, ich mache ehrenamtlich Horror. Und du so?
Es ist halt ein Kulturverein und auch Horror hat was mit Kultur zu tun.
Das stimmt. Aber ob wir überhaupt heute beim Thema Horror landen werden, das ist schon gleich ein ganz guter Punkt, finde ich. Denn wir sprechen heute über die Fernsehserie Buffy im Bann der Dämonen beziehungsweise Buffy the Vampire Slayer. Und ja, da stellt sich gleich sofort die Frage, ist es eine Horror-Gruselserie oder ist es was ganz anderes? Da wird mit Sicherheit sehr ausführlich zu reden sein. Eine Frage vorab gerade an euch. Buffy im Bann der Dämonen, Buffy the Vampire Slayer, warum eigentlich dieser Namenswechsel?
Das ist... Ja, deutsche Titel ist ja sowieso so ein ganz besonderes Thema, obwohl man ja sagen muss, dass sogar dann der deutsche Titel im Bann der Dämonen ja sogar, also sagen wir mal, ob es jetzt gut ist oder schlecht ist, dahingestellt, aber mit den Dämonen ist der deutsche Titel ja sogar ein bisschen genauerer als jetzt der englische Titel, weil sich es bei der Serie ja nicht nur um Vampire handelt, mit der es Buffy zu tun bekommt.
Guck mal, da sind wir direkt schon in so einer Grundsatzdiskussion. Denn ich möchte festhalten, dass Buffys offizieller Titel Vampirjägerin ist, auch wenn sie eben noch andere Sachen jagt, außer Vampire. Das stimmt also völlig. Aber eigentlich ist sie nun mal Buffy, die Vampirjägerin. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass sie im Bann von Dämonen ist.
Genau, das mit dem Bann, das würde ich auch unterschreiben, dass das nicht ganz passt. Aber es ist ja auch in dieser Serie so ein bisschen die Definition von Vampiren, dass ja eigentlich in dem Sinne Vampire ja auch eine Art von Dämonen ja eigentlich sind.
Ja, das stimmt. Ich vermute mal, und ich glaube, das ist was, wo wir später noch drauf zu sprechen kommen werden, dass der deutsche Titel bewusst gewählt wurde, um sich von einem anderen deutschen Titel abzuheben, nämlich von dem deutschen Filmtitel des Films, auf dem die Serie basiert. Buffy der Vampirkiller.
Ja, da haben sie auch damals, auch beim deutschen Titel, sich mit Ruhm bekleckert, indem sie halt Buffy der Vampirkiller den Film damals genannt
das
haben.
Das verstehe ich bis heute nicht.
Irgendeiner hat den Titel ausgesucht, ohne den Film sich jemals anzugucken. Aber er hätte sich den Film auch gar nicht angucken müssen. Er hätte einfach nur das Cover sehen müssen von dem Film und hätte schon gesehen, dass eigentlich, ja, es nicht um einen der geht in diesem Film.
Ich glaube, man wollte einfach mit dem deutschen Titel, also das ist jetzt reine Mutmaßung, ne? Das basiert auf keinen Fakten, die ich geprüft hätte. Aber ich vermute, dass man sich zum einen von diesem Filmtitel eben distanzieren wollte und gleichzeitig aber doch deutlich machen wollte, dass diese zwei Dinge noch was miteinander zu tun haben. Was du ja über einen Namen wie Buffy ganz gut machen kannst.
Ja.
Deswegen ist es halt einmal der Film Buffy der Vampirkiller und einmal die Serie Buffy im Band der Dämonen.
Es ist auf jeden Fall einer der seltenen Momente, wo man die deutsche Übersetzung tatsächlich so einigermaßen Schritt halten kann mit dem Originaltitel. Weil oft haben wir ja wirklich völlig verkorkste deutsche Untertitel oder zusätzliche Namensteile. Vielleicht wäre Buffy the Demon Slayer ein gutes Mittelmaß gewesen. Aber ja, die Serie stammt von, und da würde ich ganz kurz mal eben drauf eingehen, Josh Whedon, wo ich zumindest weiß, Sebastian, das war mal für dich einer der ganz, ganz Großen. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist.
Boah, jetzt kommen wir wieder zu so einem Thema, das hatten wir damals schon bei der Bill Cosby Show.
Ist mir auch eingefallen.
Sagen wir mal so, Bill Cosby ist natürlich noch mal einige Schritte schlimmer als jetzt. Also bei Josh Whedon war ja natürlich so, dass jetzt dann in den 2000ern, jetzt vom, ist noch nicht allzu lange her, vor ein paar Jahren halt, ist dann auch Gespräche darum ging, wie er halt mit seinen Schauspielern umgegangen ist. Ging es los damals bei dem Justice League Film, dass er sich dort halt gegenüber Schauspielern nicht korrekt verhalten hat. Und nachdem das halt rausgekommen ist, da gab es auch eine Untersuchung von der Produktionsfirma. Und dann sind auch viele der Darsteller, also zum Beispiel Charisma Carpenter hier aus der Serie, haben sich dann auch zu Wort gemeldet und haben dann halt sozusagen in die gleiche Richtung dann Geschichten erzählt. Und ja, und das war dann eigentlich so das Ende für Joss Whedon jetzt in Hollywood. Also seit einigen Jahren kommt da eigentlich nichts mehr. Und da ist halt die Frage, also da bin ich eigentlich eher so ein, also persönlich würde ich jetzt mit ihm auch nichts zu tun haben wollen, aber ich würde halt dann trotzdem das Werk von seinem Macher versuchen zu entkoppeln und das dann halt als eigenständiges Machwerk zu sehen sozusagen.
Verstehe ich, da habe ich nochmal ein bisschen eine andere Meinung zu, weil ich behaupte, relativ viel von dem, was man über Joss Whedon später gehört hat, wie er sich verhalten haben muss, sowohl den männlichen als auch den weiblichen Darstellern gegenüber, spiegelt sich ehrlich gesagt ein Stück weit darin wieder, wie er seine Stories geschrieben hat. Das heißt, zu einem Stück würde ich sagen, ja, so eine leicht schwierige Ader findet man auch im Storywriting. Also auch da werden wir, glaube ich, später drauf zu sprechen kommen. Aber man kennt Joss Whedon insbesondere immer für seine emanzipierten Frauenfiguren. Ne? Insbesondere Buffy. Ne? Das ist eine starke, junge Frau, die sieht gut aus, aber lässt sich deswegen jetzt nicht als blondes Dümmchen darstellen. Ja, er hat viele von solchen weiblichen Charakteren, aber beispielsweise hat er auch sehr schwierige andere weibliche Figuren und das hat dann sehr gerne immer was auch mit Schwangerschaft und Muttersein zu tun und so weiter und so fort. Also an vielen Stellen ist das Frauenbild, für das Joss Whedon gefeiert wird, auch gleichzeitig sehr schwierig. Also sehr schwierig. Es ist ein sehr paradoxes Bild. Und das ist es durch sein komplettes Werk hindurch, dass man immer wieder so gewisse Spuren findet, wo man sich denkt, seltsam, dass das die gleiche Person ist, die diesen Charakter angelegt hat. Und in diesem einen Charakter sehen wir auf einmal hier eine starke Person. Und dann, du hast mit jemandem geschlafen und jetzt geht bald die Welt unter. Also es ist sehr paradox. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob man das so gut trennen kann, weil von dem, was man über Joss Whedon später gehört hat, dieses Paradoxe trifft sich eben auch in seiner Person.
Ich finde es unglaublich spannend, weil genau das ist der Punkt, auf den ich zu Anfang mit dieser Aussage hinaus wollte. Wir haben diesen Punkt, dass wir sagen, hey, okay, das ist jetzt die Serie, wir sprechen nur über die Serie, über die Handlungen, über die Darstellerinnen und klammern quasi die Causa Joss Whedon aus. Oder wir sagen halt, oh, Joss Whedon, ganz, ganz schlimm, was da alles passiert ist. Der Mann ist eine Persona non grata, wird gecancelt. Wir reden auch nicht mehr über die Serie. Und ich finde gerade das Beste, was man da, also das Beste in meinen Augen, was man da machen kann, ist halt wirklich das Ganze schon durchaus thematisieren mit einem Für und einem Wider. Deswegen finde ich das ganz toll, wenn hier gleich unterschiedliche Positionen aufgemacht werden. Ich wollte das jetzt nur zu Anfang dieser Ausgabe so ein bisschen vorab stellen, so ein bisschen thematisieren, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer auch wissen, wo wir uns da so ein bisschen positionieren eingangs. Weil das ist immer nicht ganz leicht, weil es kann halt sein, wenn man mit anfängt, über so eine Serie zu sprechen, dass dann halt sofort Zuhörerinnen sagen, boah, die reden über Buffy, das geht gar nicht mehr und es ist sofort raus. Genauso welche, die sagen, oh, jetzt prügeln die auf den Arm Joss Whedon ein. Also dass wir da halt irgendwie so ein bisschen gucken, verschiedene Positionen mit reinbringen und das Ganze eben so vorab stellen. Wir canceln es nicht raus. Wir sprechen darüber, wir versuchen es sachlich anzugehen und sehen das Ganze halt auch als Bestandteil dieser Serie. Auf der anderen Seite, Buffy ist nicht nur Joss Whedon. Der hat die Serie zwar gemacht, aber diese Serie wird von so vielen anderen großen Schultern getragen. Und allein all diesen Darstellerinnen gegenüber ist es nur fair, wenn man sagt, okay, da gibt es eben diesen einen Punkt. Der ist halt ein Makel, da muss man auch drüber reden. Aber das, was daraus entstanden ist, aus dieser Idee von Joss Whedon, das ist so viel größer, dass er da eigentlich dann in meinen Augen gar keine so große Rolle mehr spielt.
Ich finde es bei solchen Personen einfach immer sehr wichtig, man muss sich darüber im Klaren sein, was Joss Whedon für ein Mensch war oder ist, und dann einfach mal mit einem kritischen Auge an diese Serie herantreten. Man muss sie deswegen nicht in den Müll werfen. Das bringt niemandem was. Einfach den kritischen Hintergedanken dabei behalten. Da ist man, glaube ich, schon eigentlich ganz gut mit bedient.
Ja, dafür bist du ja heute da, ne?
Hervorragend.
Sebastian und ich, wir harmonieren ja eh viel zu gut miteinander. Und das ist besonders toll, weil Buffy. Sebastian, ich habe dich gerade als Buffy bezeichnet. Naja, ich wollte gerade sagen, weil Buffy ein ausgewiesener Sebastian-Experte ist, aber ich meine es genau andersrum.
Da hast du jetzt gerade irgendwelche Nerd-Fantasien bei mir getriggert, aber nee, ja.
Voll und ganz, also kein Ding. Nee, aber um es gleich vorab zu sagen, dann steigen wir auch da gleich noch weiter mit ein.
Ja, aber dazu noch ganz kurz, aber ich glaube, das ist sowieso so ein Thema, mit dem wir uns, glaube ich, dann noch sehr viel häufiger auch bei anderen Leuten beschäftigen müssten eigentlich. Also in der Vergangenheit, zum Beispiel nehmen wir jetzt mal so einen Regisseur wie Stanley Kubrick, der ja auch bekanntermaßen ja ein Tyrann am Set war. Und ich weiß noch, bei uns war das damals an der Uni, war das so, ja, ist halt ein Meister und da ist das dann okay, wenn man sowas macht. Und ich glaube, wir müssen also insgesamt jetzt, also das werden wir jetzt in unserem Podcast nicht stemmen können, aber ich glaube, man muss insgesamt viele Macher in der Vergangenheit mal ein bisschen genauer beleuchten, wie das da wirklich abgelaufen ist und das dann auch versuchen, in den Kontext zu setzen.
Du hast was super Spannendes angesprochen, nämlich diese Vorstellung, dass Genie sein und Arschloch sein dürfen zusammenhängt. Das ist totaler Quatsch. Das ist nicht so. Es gibt keinen Grund, warum diese Dinge miteinander verknüpft sein müssen.
Also ich weiß nicht, ob du es weißt, ich habe ja Filmwissenschaft studiert und ich weiß noch, das war bei uns damals, ich habe halt unter ein bisschen böse ausgedrückt, aber unter alten weißen Männern halt wurde ich unterrichtet und da waren dann halt auch sowas wie Polanski.
Ja, Roman Polanski, ja.
War halt auch so ein Thema, aber er ist halt ein Genie und deswegen ist das vollkommen okay und ich glaube, wir sind halt jetzt gerade in der Zeit, wo endlich mal auch so ein bisschen das Gefühl in der Gesellschaft da ist, dass das halt nicht so ist und dass halt dann solche Sachen halt aufgeklärt werden müssen.
Ja, das ist ja definitiv keine Rechtfertigung zu sagen, ja, hier, der ist halt ein Genie, das gehört halt dazu oder das kann man damit entschuldigen. Klar.
Das war aber so.
Wow.
Ja.
Ja, es ist dann immer direkt diese Vorstellung von einem Auteur.
Ja, und Auteur ist, Joss Whedon wurde ja lange, glaube ich, sogar als Auteur auch, also als der neue Auteur überhaupt am Serien- oder am Filmhimmel dann auch mit dem Avengers-Film und sowas, war er der große Star und jeder hat gedacht, da kommt die ganz große Karriere. Ja, bis dann halt, ja, dann Leute mal auch den Mund aufgemacht haben und das dann halt auch zu Recht, wahrscheinlich, also wir werden es nicht beurteilen können.
Ja, so viele Leute, wie sich dazu geäußert haben und halt auch so Sachen wie, ja, es gab eine Regel am Set, dass das 13-jährige Mädchen nicht mit diesem Menschen allein sein darf.
Ja, ja.
Ich weiß nicht.
Ich habe mal irgendwo das Zitat gelesen, dass es hieß, he thought being mean was fun. Ich glaube, das passt das ganz gut zusammen. Also wirklich diese Art von Humor, die halt bewusst Grenzen überschreitet mit dem Gedanken, naja, ist ja im Spaß gemeint, ist ja lustig gemeint. Und wie meine Freundin immer so gerne sagt, hinter jeder Aussage steckt ein Funken Wahrheit, egal wie man sie framet, kann ich mir das halt dann schon, wenn man all diese Erzählungen, all diese Berichte liest, kann ich mir das leider auch schon irgendwie denken. Ja, schwierig. Gut, aber das jetzt erstmal vorab mit dem ganz harten Tobak. Ich wollte noch vorab einwerfen, ihr Lieben, ich bin ja definitiv kein Buffy-Experte. Das heißt, ich werde heute mich eigentlich eher zurücklehnen und ein bisschen moderieren. Und den Rest lasse ich euch machen. Das wird bestimmt ganz, ganz aufregend. Mein Buffy-Pulver werde ich wahrscheinlich in den ersten 5 bis 10 Minuten verschossen haben. Und danach schweige ich einfach den Rest. Aber um jetzt mal von den schweren Themen kurz mal wegzukommen, wird uns bestimmt die ganze Zeit über begleiten, würde ich doch gerne erstmal wissen, wie steht ihr beiden denn zu Vampiren und grundsätzlich, was war denn euer Erstkontakt zu der Serie? Rahel, du hast ja dir diese Serie gewünscht, denn bei uns darf die Gästin sich ja immer die Serie wünschen. Und deswegen auch meine Frage zuerst an dich, dein Verhältnis zu Vampiren und dein Erstkontakt zur Serie, wie hat denn der ausgesehen?
Ich fange mal mit den Vampiren an. Wenn ich ganz ehrlich bin, die öden mich ein bisschen an.
Ja, ja, ja. Super.
Es ist einfach ein so klassisches Monster. Das haben wir so oft gesehen. Es ist auch ein riesengroßes Monster. Also im Sinne von, das gibt es in sehr vielen verschiedenen Ausführungen. Ne, wir haben den Glitzervampir von Twilight und wir haben den aristokratischen fiesen Vampir aus Dracula und wir haben alles dazwischen und dann haben wir noch ganz abgefahrene Vampire, die Pandemien auslösen, wie wir das dann in den Passage-Roman von Justin Cronin haben. Der Vampir kann inzwischen irgendwie alles oder nichts sein. Ja, und spezifisch in Buffy ist es ja auch so, klar, der Aufhänger sind irgendwie Vampire, ne? Buffy, die Vampirjährigen, okay, aber auch da sind sie ehrlich gesagt sehr schnell Kanonenfutter. Du hast immer so deine paar Highlight-Folgen, wo mal ein Vampir eine größere Herausforderung ist. Oder in der ersten Staffel ist er ja auch das Big Bad der Staffel, also quasi der Endgegner der Staffel. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, es gibt im Horror dann auch immer direkt so ein Subgenre, Vampirerzählungen. Ich mache da fast immer einen Bogen drum. Zu der Frage, wie ich zur Serie gekommen bin, ich würde sagen, dass ich über die Serie überhaupt zum Horror gekommen bin. Um damit jetzt an eine viel frühere Frage von dir anzuschließen, nämlich ob Buffy überhaupt Horror ist. Das ist eine sehr schwierige Frage, weil es in erster Linie eine Teenie-Serie ist. Aber ich würde sagen, es kann durchaus schon ein Sprungbrett in den Horror rein sein, denn das ist es für mich definitiv gewesen. Also ich habe die Serie damals im Free-TV gesehen, also als die Serie in Deutschland erstmals angelaufen ist.
In Deutschland kam es 1998 auf ProSieben.
Ja, genau. Und da bin ich nämlich auch schon relativ früh dabei gewesen. Ich muss dazu sagen, ich habe zwei ältere Geschwister. Das heißt, ich habe das geguckt, was die geguckt haben. Und das hat mich an vielen Stellen ein bisschen versaut. Also ich habe sehr früh Star Trek gesehen, ich habe sehr früh Buffy gesehen, hin und wieder auch mal Akte X, je nachdem, was eben gerade lief. Und das waren fast alles Sachen, bis auf jetzt Star Trek. Vor Star Trek habe ich mich nie gegruselt, außer die Borg kam vor. Das waren fast alles Sachen, wo ich mich sehr vorgegruselt habe, dass ich dann auch mal mehrere Nächte nicht geschlafen habe. Aber es hat mich eben auch sehr stark abgestumpft.
Da kann ich nur einwerfen, Thema Star Trek. Also mich hat eigentlich nur Voyager gegruselt, aber das ist nur so eine Nebenbei-Einwurf.
Das ist ein schwieriges Thema in diesem Haushalt hier, denn Voyager ist tatsächlich meine Lieblingsserie. Und ich habe gute Gründe dafür. Da muss ich fürchte ich nochmal wiederkommen.
Großartig, das steht eh bald schon wieder eine Star Trek-Serie an, weil die letzte ist schon ein Weilchen her. Das wird immer besser hier.
Also da hast du jetzt, ohne es zu wissen, wirklich ein Fass aufgemacht und das ist ein Hügel, auf dem ich bereit bin zu sterben.
Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir wechseln jetzt gerade das Thema. Ist mir sowieso lieber. Deswegen geht's jetzt um Nein, natürlich nicht. Aber du wolltest weiter erzählen, ja.
Genau, wie ich zu Buffy gekommen bin und was das mit Horror zu tun hat. Also, ich erinnere mich daran, dass ich ganz konkret in der Free-TV-Ausstrahlung der zweiten Staffel eingestiegen bin. Und wenn man sich anguckt, was da für Folgen drin sind, da sind schon einige wirklich eklige Folgen. Also es gibt beispielsweise eine Episode, die heißt im Englischen Killed by Death. Ich habe jetzt vergessen, wie sie im Deutschen heißt. Die Story ist im Grunde genommen, es geht ein Dämon um, den können aber nur Menschen sehen, die ein sehr hohes Fieber haben. Und dieser Dämon tötet kleine Kinder im Krankenhaus mit seinen Augen, die er an zwei Stielen aus dem Kopf herausfahren kann. Das ist ganz schön eklig und verstörend, wenn man klein ist. Also ich muss da ungefähr 7 oder 8 Jahre alt gewesen sein.
Das finde ich ganz faszinierend. 7 oder 8 Jahre. Die Serie ist 98 auf ProSieben gelaufen. Da haben wir noch einen kleinen Altersunterschied, weil ja, da war ich 17 oder 18, genau. Ja, da hat mich die Serie tatsächlich gar nicht mehr so berührt, was das angeht. Aber erzähl weiter, weil das ist natürlich total geil, jetzt mal zu erfahren, wie das auf jemanden wirkt, der da, ja, du warst ja vom Alter her dann eigentlich noch ja unter der Zielgruppe, ne?
Mhm. Aber meine Schwester, die 5 Jahre älter ist als ich, die war genau die Zielgruppe.
Voll drin, ja.
Die war voll drin und das war halt eine Sache, die wir zusammen gemacht haben. Das war aufregend. Und irgendwann wurde das tatsächlich das Entertainment für die ganze Familie. Also ich erinnere mich sehr genau an die sogenannte Mittwochsraserei. Das sah so aus, dass mittwochs nachmittags hatten sowohl meine Schwester als auch ich Geigenunterricht. Quasi eine Doppelstunde, zuerst sie, dann ich oder andersrum. Egal wie, Hauptsache, wir mussten nur einmal hinfahren. Und unsere Geigenlehrerin hat fast immer überzogen. Das heißt, meine Mutter oder später auch meine Schwester, als sie dann selber fahren konnte, ist dann wirklich von diesem Geigenunterricht nach Hause gerast im Auto. Wir haben uns irgendwie alle noch Abendessen reingepfeffert, damit wir pünktlich vorm Fernseher sitzen konnten, weil mittwochs um 7:45 lief dann, ich glaube ab der 4. Staffel war das der Slot, lief dann Buffy.
Das hat richtigen Stellenwert dann bei euch in der Familie gehabt, diese Serie.
Mhm. Wir haben generell als Familie gerne Serien zusammen geguckt. eben dann auch viel Star Trek. Das machen wir auch bis heute noch, wenn wir alle zusammenkommen. Und Buffy war so ein Punkt, bei dem wir uns alle irgendwie zusammenfinden konnten. Also viel auch mit sich drüber lustig machen, insbesondere von meinem Vater. Aber das hat halt dazugehört. Das war so ein guter, kleinster gemeinsamer Nenner. Und ich würde eben sagen, es ist maßgeblich einer der Gründe dafür, warum ich dann später auch dem Horrorgenre verfallen bin.
Dann hat das ja einen irre Impact auf dich gehabt. Wir kommen später nämlich, es ist auf jeden Fall ein Punkt, den wir ansprechen werden, welchen Impact die Serie generell hatte auf die Popkultur oder nachfolgende andere Serien. Aber das ist natürlich, das hat ja dann bei dir quasi deinen beruflichen Werdegang dann so ein bisschen mit ausgelöst.
Mhm. Ja, das würde ich auch so unterschreiben.
Wow.
Es ist eine Serie, die ich mir auch bis heute immer wieder alle paar Jahre nochmal angucke, also dann wirklich von vorn bis hinten. Jedes Mal habe ich einen anderen Blick auf die Serie. Ich merke auch, dass ich einfach selber älter werde. Es wird immer schwieriger, mit den Problemen von Teenagern
mitzuempfinden. Oh ja, guter Punkt.
Das ist einfach so. Gleichzeitig kann ich ja aber noch das Gefühl von früher wieder abrufen, was, glaube ich, einfach ein sehr wichtiger Punkt ist. Deswegen kann ich mir die Serie heute noch angucken. Ich glaube, wenn ich sie früher nicht gesehen hätte und jetzt an die Sache herantreten würde, hätte ich da meine Schwierigkeiten mit.
Mhm.
Deswegen macht es mir aber inzwischen auch sehr viel Spaß, eben dann diesen früher vielleicht verklärten Blick von, ja, da sind alle meine Helden drin und das sind die coolsten Charaktere überhaupt und yeah, Scooby Gang, wie das halt sich im Laufe meines Älterwerdens auch ein bisschen verschiebt. Dass ich auch merke, auf einmal finde ich andere Charaktere spannender. Das ist großartig. Es gibt wenige Serien, bei denen ich das habe.
Na, das geht mir bei vielen Serien so, wenn man früher eher mit den kindlichen Darstellern übereingestimmt hat, so sich vom Gedankengang geht es immer mehr darüber, dass man mit zunehmendem Alter die älteren Figuren interessanter findet und nachempfinden kann. Ne? Kenne ich zu
ja,
gut.
Ja, das stimmt. Aber es gibt Serien, wo ich finde, die kann man heute nur noch schwer gucken, selbst wenn man sie früher mochte. Da gehört Akte X dazu. Buffy kann ich mir tatsächlich immer noch gut angucken, auch wenn ich währenddessen teilweise von einzelnen Szenen oder Charakteren genervt bin.
Sebastian, kannst du das toppen?
Jetzt geht's in die andere Richtung. Also wo Rahel zu jung war, war ich eigentlich zu alt für die Serie. Ich bin ja noch ein paar Jahre älter als der Dominik. Erstmal zu dem Thema mit Vampiren. Ich bin da so ein bisschen ambivalent bei den Vampiren, weil also ich war ja, ich glaube, hatten wir es schon mal erwähnt, ich war ja damals sogar noch in meinem Teenager-Alter, war ich ja Vampire-Life-Rollenspieler. Und es gibt auch viele Vampirgeschichten, die ich echt gerne gemocht habe. Also natürlich erstmal die Bram Stoker, auch dann die Verfilmung, die aus den 90ern fand ich großartig. Aber es ist halt so ein typisches, ja, ich weiß nicht, ob es ein allgemeines Problem ist, aber das auch gerne im Horrorgenre halt ist, dass halt, wenn irgendwas gerade so ein bisschen erfolgreich ist, dann wird's halt ausgelutscht. Also wir kennen's ja von den Zombies, dann kam dann Walking Dead und auf einmal gab es 50.000 Zombie-Filme. Dann waren halt auch die Vampire irgendwann mal in, also Anne Rice und sowas. Und dann wurde ja jeder Mist irgendwie mit einem Vampir geschmückt sozusagen. Und da sind halt auch viele Sachen, mit denen ich überhaupt nichts anfangen kann. Also so irgendwie diese Twilight-Sachen oder dann diese ganzen Vampir-Serien, wo es dann irgendwie, ja, eigentlich passt der Buffy ja da auch oft drauf hin, Liebesgeschichten zwischen Vampir und so, aber die meisten sind halt irgendwie, ich weiß nicht, also sind nicht mein Ding. Und wie ich zu Buffy gekommen bin, das fängt schon sehr früh an, und zwar müsste das so ungefähr, ja, 1991 gewesen sein. Ich weiß nämlich noch, ich habe eine ältere Schwester und deswegen flog bei uns im Haushalt immer die Bravo rum. Und ich weiß noch, es war ein ganz kleiner Artikel, so ein Anteaser für Buffy, der Vampirkiller, dass der jetzt gerade in Amerika gedreht wird. Das war halt in der Bravo drin, weil halt Luke Perry mitgespielt hat in dem Film. Deswegen
ja,
haben sie
ja, Sebastian, die Bravo deiner Schwester.
Ja, natürlich, ja.
Natürlich.
Und das hatte mich so gehypt, dass ich mich echt auf diesen Film gefreut habe und dann, als der 1992 rausgekommen ist, mir auch sofort gleich aus der Videothek ausgeliehen hat, mir angeguckt habe. Ich finde ihn auch immer noch gut, also bin ich wahrscheinlich einer der wenigen, aber mir hat er damals gefallen und als dann rausgekommen ist, dass dann halt einige Jahre später dann eine Serie dazu entstehen würde, da war ich dann halt ja Feuer und Flamme und das war, glaube ich, so auch eine der ersten Serien, Verjährungsfrist ist, glaube ich, rum, wo man dann die Serien dann aus dem Internet sich dann auch runtergeladen hat, um sie sich anzugucken.
Ja, ist wirklich so.
Glaube ich, dann noch eine der ersten Serien, die ich dann auch auf Englisch geguckt habe.
Ja, das müsste für mich tatsächlich auch der Fall sein. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich eben schon viele der deutschen Folgen auch kannte.
Bei mir war das alles sehr viel profaner als bei euch, muss ich gestehen. Und ich komme jetzt gerade auch ein bisschen schäbig vor mit meiner Geschichte.
Du hast letzte Woche angefangen.
Hey, so offensichtlich wollten wir es jetzt nicht, aber na gut. Nein, also erstmal Thema Vampire. Es wird jetzt aber auch gleich sehr fremdschämig, also keine Sorge. Komme ich, glaube ich, eher von der Seite des aristokratischen Grafen. Ich kann mich erinnern, so 5., 6. Klasse, Realschule, da hatte ein Freund aus der Klasse, der hatte viele von diesen alten Hammer-Filmen auf VHS und die haben wir dann immer heimlich geguckt, weil seine Eltern waren beide arbeiten und dann nach der Schule bei ihm konnte man sich halt diese Hammer-Filme angucken. Das heißt, diese ganzen Christopher Lee-Streifen waren so meine ersten Vampir-Begegnungen. Ich bin dann relativ schnell in den jungen Jahren zu den John Sinclair Groschenheftchen gekommen und da war halt ein guter Vampir nur einer, der eben mit einer Silberkugel erledigt werden konnte. Das heißt, ich habe eher so dieses klassische Vampir ist halt ein Monster-Ding oder diese Aristokraten-Seite. Und dann muss ich gestehen, dass ich so mit 16, 17, 18 einen harten Weltschmerz verspürt habe und sehr hart in die Gothic- und Grufti-Ecke abgewandert bin. Und dann halt voll auf diesen romantischen Vampir, Interview mit einem Vampir, Tanz der Vampir-Musical oder sowas, dass ich sehr hart in diese Richtung abgedriftet bin. Dann geht's mir ähnlich, dass das ganze Thema mittlerweile so ein bisschen durch ist für mich. Mittlerweile bin ich eher wieder bei den Groschenheft-Vampiren angelangt. Ich mag auch noch die From Dusk Till Dawn-Vampir-Variante ganz gut, die so ein bisschen rotzig ist, so ein bisschen hässlich. Das ist eigentlich so das Ding, wo ich zurzeit stehe. Also Vampire sind okay, solange sie halt irgendwie möglichst schnell kaputt gemacht werden können oder so. Es sind halt Monster einfach. Und was die Serie angeht, ich glaube, da bin ich ganz einfach nur mal so beim typischen Samstagnachmittag-Serien durch Zeppen hier und da mal hängen geblieben. Wenn es mal irgendwo zwischen Babylon 5, Xena und Herkules mal irgendwo Werbepausen gab, dann bin ich mal bei Buffy kleben geblieben. Allerdings, ich habe es gerade erwähnt, Weltschmerz und so, war das mir dann immer ein bisschen zu blöd einfach mit diesem Buffy, weil das war ja nicht richtig, ja, ich weiß, das ist ganz furchtbar. Weißt du, da warst du dann schon eher so in dieser Gothic, da hast du das ernst genommen und dann hast du gedacht, ja nee, das ist ja hier, das sind ja so Teenager und Das ist ja gar nicht goth genug für mich. Das ist ja blöd. Und ich glaube tatsächlich, das ist jetzt hier harte Selbstreflexion, ich glaube tatsächlich, deswegen habe ich dieser Serie damals nie eine Chance gegeben, weil ich halt Hardliner in der Richtung so ein bisschen war.
Ja, wärst du mal dabei geblieben bis zu Evil Willow, da sind dann damals alle Goth-Fans auf einmal ihr zu Knien gefallen gefühlt.
Das war die wievielte Staffel?
6.
Uiuiuiui. Das ist ja eh so ein Ding. Ich habe es ja schon mal bei anderen Serien gesagt, Sebastian, und es ist auch hier wieder der Fall. Das ist ein so großes Universum und ich habe da so einen Respekt davor und ich habe da so viel Angst davor, irgendwas falsch zu machen. Es gibt andere Podcasts, die halt auch hier wieder in jeder Episode eine Folge besprechen und über die Serie hinaus noch die Comics, das ganze Buffyverse behandeln. Ich meine, das ist ja bis heute noch nicht ganz abgeschlossen. Und deswegen, ja, gehe ich da immer sehr, sehr vorsichtig vor, weil ich bloß nichts falsch sagen oder machen will oder zu oberflächlich drüber rauschen will, was heute automatisch passieren wird. Aber dafür habe ich ja euch beide heute an der Hand, wofür ich sehr, sehr dankbar bin.
Ah, ich finde, da sollte man auch sich gar nicht so die Sorgen machen, weil irgendwo fangen wir alle an.
Ja, und selbst, ich weiß nicht, wie häufig ich die Serie von vorne bis Ende durchgeguckt habe, also bestimmt 5, 6 Mal, selbst mir werden hier bestimmt Fehler unterlaufen.
Dafür ist es auch zu groß. Ja.
Thema Größe, vielleicht noch zur Eingrenzung. Wir reden heute wirklich nur über die Serie mit ihren 7 Staffeln und streifen halt nochmal den Film. Aber wir gehen jetzt nicht auf die Spin-off-Serie Angel ein, die wäre ja im Prinzip ein eigener Podcast. Und die weiteren Staffeln, die nur als Comic erschienen sind, die klammern wir auch aus. Ist das so für euch in Ordnung? Weil ja, ich glaube, sonst explodiert das Ganze.
Ja, ich denke, wir werden genau auf Angel werden wir hier und da zu sprechen kommen, weil ich finde, dass das seinerzeit eine sehr spannende Art und Weise war, mit dem Konzept Serie umzugehen, wie das Spin-off und Hauptserie zusammengearbeitet haben. Aber ja, also die Comics habe ich auch ehrlich gesagt schon gar nicht mehr gelesen. Und ich bin auch jedes Mal, wenn ich so Hype am Rande mitkriege, was da alles so an Story passiert, bin ich da eigentlich auch ganz dankbar drüber.
Ja, das ist halt so typisches Comic-Ding. Also alles noch ein bisschen übertrieben, dann noch ein bisschen größer und abgedrehter. Und ja, also ich hatte damals mit der achten Staffel noch, hatte ich noch angefangen zu lesen, aber habe ich dann auch irgendwann aufgehört, weil ja, also man muss es nicht übertreiben.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Die Comics sind ja aber im Prinzip offizielle Staffeln, die führen die Handlung der Fernsehserie weiter fort, ne?
Genau. Also es war auch bei der Serie so, dass man damals, als dann die siebte Staffel die eigentlichen, ja, eigentlich ein Ende hat, also die ein Ende für diese Serie bringt, man dann trotzdem vom Fernsehsender, das war damals UPN war das, oder wie heißt der?
Ja, genau, die letzten zwei Staffeln sind bei UPN gelaufen.
Genau, die hatten dann nochmal angefragt sozusagen, ob man nicht noch weitermachen könnte, aber Sarah Michelle Gellar und Joss Whedon hatten selber beide gesagt, dass sie halt nicht mehr dabei wären und deswegen war dann nach der siebten Staffel Schluss. Aber ist auch passend, finde ich.
Ja. Gut, dann wäre mein Vorschlag, eigentlich haben wir ja schon so ein bisschen was gesagt, wo die Serie herkommt. Trotzdem würde ich nochmal zurückgehen auf den Entstehungsgedanken der Serie. Wo kommt eigentlich die Idee, Buffy, wo kommt es her, wo kommt das Konzept her? Wir haben schon gesagt, Joss Whedon, der Erfinder der Serie, der Erfinder der Figuren. Aber wir haben es ja vorhin schon anklingen lassen, es gab ja auch einen Film und erst danach hat sich dann viele lange Jahre später überhaupt erst die Serie entwickelt. Wer mag denn dazu ein bisschen was sagen?
Das kann ich gerne machen. Also der Film, von dem wir hier die ganze Zeit reden, der ist von 1992. Und wenn man sich mal die Castlist anguckt, ich hatte das ein bisschen vergessen, aber da sind echt berühmte Leute drin.
Wow, das ist großartig.
Ja, das ist total super. In dem Film zu sehen sind unter anderem Christy Swanson, Donald Sutherland, Hilary Swank, Luke Perry und David Arquette.
Ja, noch Rutger Hauer als Bösewicht, also als Oberbösewicht.
Richtig, ja.
Ben Affleck in, glaube ich, einer seiner allerersten Rolle, wo er nur einen Satz zu sagen hat.
Ja.
Oh, den habe ich gerade gar nicht vor Augen.
Ein junger Ben Affleck, ja.
Selbst Seth Green kommt in 2 Sekunden vor. Und jetzt für uns jetzt in Deutschland nicht so ganz bekannt, aber in Amerika ist halt Paul Rubens, das ist eine Ikone des Kinderfernsehens gewesen mit Pee-wee. Und der spielt halt dort auch einen Vampir und also diese Cast ist, das ist großartig, deswegen war ich damals auch so gehypt, als ich das gelesen habe.
Es ist schon echt ein kurioser Edelstein dafür, dass kaum jemand über diesen Film redet mehr, was ein bisschen schade ist. Aber der Punkt ist, seinerzeit ist der Film mit gemischten Gefühlen aufgenommen worden. Ich glaube, heute arbeitet der Film sich so ein bisschen heimlich auf den Kultstatus hin, würde ich mal behaupten. Und eben auch bei diesem Film hat Joss Whedon schon das Drehbuch geschrieben. Er hatte die Idee zum Film, die hat er dann aber verkauft an die Production Company Sanddollar, die, glaube ich, tatsächlich die Country-Sängerin Dolly Parton gehörte.
Genau, die ist damit neben Sandy Gallen ist, glaube ich, der andere oder die andere. Okay. Aber Dolly Parton gehört diese Produktionsfirma, ja.
Ja, die weiß auch, wie sie es macht. Ja. Und der Film ist innerhalb von wenigen Wochen gedreht worden. Whedon war zwar ursprünglich als Berater am Set dabei, er hat die Produktion aber dann während des Drehs irgendwann verlassen, weil er einfach unzufrieden war damit, welche Richtung seine Idee jetzt einschlägt. Also es wurden wohl viele Witze gestrichen, die er geschrieben hatte. Der Film war nicht mehr so düster, wie er den eigentlich geplant hatte und all solche Sachen. Und deswegen hat sich dann Joss Whedon einige Jahre später dazu entschieden, die gleiche Idee zu nehmen, also seine eigene Idee und da jetzt eine Serie draus zu machen, so wie er sich das ursprünglich vorgestellt hatte. Und da ist dann die Serie draus entstanden, über die wir gesprochen haben. Deswegen ist es auch so, dass man im Film Buffy the Vampire Slayer schon viele Charaktere und Konstellationen wiederfindet, die es dann später auch in der Serie gibt. Also es gibt natürlich Buffy, man sieht da schon den bösen Vampir Spike, der später in der Serie auch noch eine sehr wichtige Figur wird. Ne? Also alles irgendwie Charaktere, die man kennt und wiedererkennt. In der Serie tauchen sie dann aber doch in sehr anderer Form irgendwie auf. Also da sind viele Ideen offensichtlich auch noch mal so ein bisschen durch den Mixer gewandert.
Ja, bei der Serie sind sie dann dazu übergegangen, dann später, dann auch durch die Comics, dass sozusagen der Film dann die Vorgeschichte ist, also was Buffy halt in ihrem Heimatort passiert ist, weil die erste Staffel von Buffy geht ja los, dass sie eine neue Schülerin an der Schule ist und sie musste halt die alte Schule verlassen wegen dem, was halt sozusagen dann in diesem Film passiert ist. Das Problem bei dem Film war, glaube ich, der wurde von den Kutsuis produziert. Und Fran Rubel-Kutsui hat auch Regie geführt. Und bei Joss Whedon ist es ja so, also das ist ja bei all seinen Filmen sind ja immer ziemlich viele, ja, auch Witze, auch wenn es eine ernsthafte Geschichte ist, sind ja trotzdem immer Witze in den Dialogen drinne. Und deswegen haben die damals bei dem Film, sind die davon ausgegangen, das ist halt eine Komödie. Und so hat das halt Joss Whedon nicht gesehen. Und der Film ist schon, also wenn du dir zum Beispiel allein die Todesszene von Paul Rubens anguckst, die geht ja irgendwie 5 Minuten gefühlt und das ist ja
Richtig.
Slapstick pur. Und das war wohl für Joss Whedon zu viel.
Das wäre eine Frage nämlich gewesen, die ich in den Raum werfen wollte. Kann man quasi sagen, dass der Film von 92 der Pilot für die Serie ist?
Prequel ist es, würde ich dann sagen, weil ich würde es nicht mit der Serie gleichsetzen, weil es halt wirklich einen komplett anderen Ton von der Erzählart her hat.
Ja.
Und es geht an einigen Stellen auch von der Handlung her nicht hundertprozentig auf,
Ja.
wie eben das, als dann Spike in der Serie vorkommt, da lernt Buffy ihn halt kennen. Das passt dann zum Film nicht. Gleichzeitig hast du aber in der Serie immer wieder augenzwinkernde Rückgriffe auf das, was im Film passiert ist. Also ich würde die nicht kanonisch zu einem Universum zählen, aber es sind halt Anspielungen drin.
Es gab ja noch vor der eigentlichen Serie und nach dem Film gab es ja noch diesen Unaired Pilot, diesen 30-minütigen Pilotfilm, der ja eigentlich nur einem ausgewählten Testpublikum gezeigt wurde, um das gesamte Konzept der Serie ja einfach mal zu präsentieren und zu gucken, ob man daraus noch mal mehr machen kann für die erste Staffel. Ist dieser Unaired Pilot, spielt der eigentlich in dem Buffy-Kanon eine Rolle oder ist es wirklich einfach nur quasi mal so ein Testprojekt gewesen, um zu zeigen, so könnte das Ganze mal aussehen? Weil es waren ja schon viele Darsteller dabei.
Boah, ich weiß es gar nicht. Es ist schon echt ewig her, dass ich den mir angeguckt habe. Aber ich glaube, da wurden eigentlich hauptsächlich die Schauspieler ein paar, also Allison Hannigan war bei diesem Pilot nicht dabei, oder? Wenn ich mich jetzt.
Genau. Willow wurde noch mal ausgetauscht, ja.
Aber das ist echt zu lange her, da muss ich ganz ehrlich sagen jetzt.
Ich habe auch das Gefühl, dass über diesen Pilot niemand mehr so richtig spricht. Also zu der Frage, welchen Stellenwert der heute hat, ich glaube keinen sonderlich hohen. Also mir fällt jetzt auch auf, wo du davon sprichst, ah ja, klar, den habe ich vor Urzeiten mal gesehen und dann habe ich den im Prinzip sofort wieder vergessen.
Ja, den gibt es ja auch in zig Ausführungen, ist der auf YouTube hochgeladen. Ich habe mal reingeschaut. Es sind schon viele Elemente, die man wiedererkennt. Ich habe auch so gerade das Gefühl, bei diesem Pilot, die Vampire, so sehen sie in der ersten Staffel und später auch noch aus. Also da ist schon dieses Grund-Make-up und so, das ist schon vorhanden. Übrigens, wie ich finde, auch schon sehr stark irgendwie From Dusk Till Dawn mäßig an ein paar Stellen manchmal, mit diesen runzeligen Stirnen, Wulsten und so. Aber prinzipiell würdet ihr sagen, der ist, spielt eigentlich keine Rolle oder eine untergeordnete Rolle gegenüber jetzt dem damaligen Kinofilm.
Ich glaube, der wurde auch nie irgendwie auf einer DVD oder sowas als extra dazu gepackt. Ich glaube, das war wirklich nur so ein Bootleg, der dann im Internet hochgeladen worden ist. Und da bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob die Macher überhaupt damit dann zufrieden waren, dass das Ding irgendwie veröffentlicht worden ist.
Gut, wir hatten ja schon gesprochen, Joss Whedon, der Macher der Serie, wäre vielleicht jetzt noch mal ein guter Punkt, nochmal auf die Person des Joss Whedon einzugehen, oder meint ihr, wir haben eingangs da jetzt genug drüber gesprochen? Was so sein Gedanke ist, würde ich jetzt sagen, in Bezug auf die Serie, woher der Gedanke kam, überhaupt eine Buffy zu entwickeln, sage ich mal. Also, das ist ja der bekannte Satz. Sein Grundgedanke war ja, er wollte nicht immer nur diese Damsel in Distress haben, die eben in einem Horrorfilm schreiend davonläuft, das schreiende Blondchen, sondern er wollte eben mal eine starke weibliche Hauptfigur haben, die sich eben zu wehren weiß, was für den Horror in Anführungszeichen damals noch eher untypisch war, wobei ich mich auch frage, war das wirklich so untypisch? War das zu der Zeit nicht auch schon eigentlich ein Trope, was es gab, so ein bisschen Thema Final Girl oder so? Ist das alles oder gibt's da noch mehr?
Also spezifisch das Final Girl ist ein sehr schlechter Vergleich zu Buffy,
Oh.
weil bei den meisten Final Girls ist der Punkt, dass die mehr Glück als Können haben.
Genau, das meinte ich ja, dass er das ja aber dann umgedreht hat.
Also die gibt es und die überleben das, den Film, und dann sind sie auch irgendwie Heldinnen, aber nie aus eigenem Antrieb oder fast nie. Also, ne, wenn du jetzt Halloween anguckst, mit Laurie Strode, also gespielt von Jamie Lee Curtis. Die hat mehr Glück als sonst was im Film und deswegen überlebt sie bis zum Schluss und schafft es dann eben irgendwie Michael Myers aus Versehen zu erledigen. Bei Buffy ist ja der Punkt immer, dass sie von Anfang an die Situation größtenteils unter der Kontrolle hat. Natürlich gehen da auch Dinge schief, aber sie ist immer eigentlich in der Lage, sich erstmal zur Wehr zu setzen. Und ich würde schon sagen, dass das zu dem Zeitpunkt noch insbesondere im Mainstream-Fernsehen und insbesondere im Teenie-Bereich echt ein Alleinstellungsmerkmal war.
Ja, sie ist definitiv eine Superheldin, würde ich mal sagen, mit all ihren Fähigkeiten und ihren Kräften.
Genau, ja, genau.
Ja, ich bin gerade am Überlegen, halt, wie du gesagt hast, also hier das Final Girl, also zum Beispiel auch ein Charakter wie Ripley, der ja so eine der frühen weiblichen starken Charaktere in Horror oder ja, oder auch Actionfilmen dann den zweiten Teil, ist ja auch eher, ja, wie gesagt, also sie begibt sich jetzt nicht, also im zweiten Teil begibt sie sich schon ein bisschen sehenden Augens in die Gefahr, mit dem aber nicht, um es zu bekämpfen. Das ist wirklich was Neues.
Ich würde auch sagen, dass sie im ersten Alien-Film schon mehr ihr Schicksal in die eigenen Hände nimmt, als dass das durchschnittliche Final Girl tut. Aber da ist eben der Unterschied, ja, okay, aber das ist auch eine erwachsene Person.
Ja.
Wie gesagt, ich glaube, dass das auch spezifisch eben im Teenie-Bereich nochmal was Besonderes ist, weil die Serie Buffy hat ja noch viele Elemente, die die Durchschnittsteenie-Serie der Zeit auch haben muss. Ne? Du hast die Romanzen da drin, du hast die Käppeleien unter den Gleichaltrigen und Probleme in der Schule. Die sind ja auch alle drin. Nur eben zusammen noch mit einer Protagonistin, die eine Superheldin ist. Deswegen ist die Serie an einigen Stellen auch sehr vollgestopft, muss man sagen. Aber das ist auch schon ungewöhnlich.
Ja, vollgestopft trifft's gut. Ich hatte mal geguckt, was diese Serie denn, in welchem Genre die zuzuordnen ist. Und Wikipedia alleine zählt auf Drama, Fantasy, Horror, Comedy, Mystery, Action, Science Fiction. Und an anderer Stelle habe ich noch Martial Arts gelesen. Also das stimmt wirklich, vollgestopft ist die. Aber Rahel, ich bin ganz überrascht mit deiner Aussage, dass das Final Girl nur durch Glück überlebt. Für mich war der Gedanke von einem Final Girl eigentlich immer so, wenn es hart auf hart kommt und alle Dämme brechen, dann entwickelt sich aus ihr heraus halt diese Stärke. Sie ist dann diejenige, die dann halt wirklich noch bis zuletzt durchhalten kann und aus sich heraus dann immer diese finale Stärke holt, um eben den Mörder, Slasher, was auch immer zu besiegen. Ich habe das nie so empfunden. Vielleicht habe ich da auch zu wenig Erfahrung, was die älteren Filme aus der Zeit angeht, dass das in erster Linie nur Glück war. Also für mich war es eher tatsächlich diese Ermächtigung der eigentlich schwachen Frauenfigur, die am Ende den Spieß umdreht und das Ding eben aus sich heraus gewinnt.
Ja, zu einem gewissen Teil ist das auch so, aber nicht zu so einem großen Teil, wie man das gerne glauben möchte. Also es gibt einen Grund, warum Final Girls die Angewohnheit haben, im zweiten oder spätestens im dritten Film zu sterben.
Mhm.
Was man beispielsweise bei Freitag der 13. ganz gut sieht. Und ich würde tatsächlich sagen, diese Charaktere sind über den weiten Teil der Filme, in denen sie zu sehen sind, erstmal nicht in der Lage, ihr Schicksal in die eigene Hände zu nehmen, sondern sie laufen eher weg.
Mhm.
Das tun sie gut, sie überleben, aber das tun sie eben auch mit sehr viel Glück. Nicht, weil die jetzt irgendwie besonders intelligent sind oder weil sie besonders stark sind oder mal die richtigen Leute anrufen, anstatt immer nur Treppen nach oben zu laufen.
Meistens ja sogar, weil andere dümmer sind als sie.
Ja, genau. Super, das ist ein, ja, genau. Da kann ich eigentlich nichts mehr zu hinzufügen. Also ich mag das Final Girl. Und das hat sich im Laufe der Zeit auch verändert. Das ist nicht mehr ganz so platt, wie das noch vor 40, 50 Jahren der Fall war. Aber so unterm Strich, ich würde jetzt nie sagen, dass ein Final Girl eine Superheldin ist.
Ja, gut, da gebe ich dir recht. Da hat Buffy Summers mit Sicherheit das Ganze auf den Kopf gestellt, weil sie ist ja diejenige, die eigentlich ja die erste ist, die draufhaut in den meisten Fällen. Also die kennt ja da teilweise überhaupt kein Pendant. Das hat mich beim Rewatch jetzt doch sehr überrascht, dass sie eigentlich diejenige ist, die in erster Linie ja die Konfrontation sucht. Jetzt haben wir natürlich, sind wir schon so ein bisschen auf Buffy selbst eingegangen, den Gedanken der Serie dahinter. Ich würde noch mal so ein bisschen sagen, okay, wir haben jetzt Buffy, Vampirjägerin, Dämonen, das haben wir jetzt alles so ein bisschen angerissen. Aber worum geht's denn in der Serie überhaupt? Was ist denn so der Kern der Serie? Es ist eine Teenager-Serie, es ist eine Gruselserie, eine Horrorserie, es ist eine Superhelden-Serie. Ja, was ist es denn jetzt?
Also wir haben hier bei dieser Serie eine gute alte Serie aus den 90ern oder 2000ern, wo wir noch den Fall der Woche sozusagen haben. Also was wir ja von den Krimiserien oder sowas hatten, ist das hier halt dann nur jetzt in diesem Horror-Mystery-Genre, wo wir eigentlich mit jeder Folge einen abgeschlossenen Fall haben, aber es dann staffelübergreifend oder in der Staffel dann immer noch mal ein Hauptthema gibt, das dann behandelt wird. Also das ist dann, für jede Staffel gibt es ein Oberbösewicht, den es zu schlagen gibt. Aber wie gesagt, die einzelnen Folgen sind eigentlich in sich abgeschlossen, wenn man jetzt die Doppelfolgen ausnimmt. Und dadurch kannst du dann halt auch so viele verschiedene Genres dann in so einer Serie unterbringen, weil du halt dann halt auch mal ein bisschen spielen kannst, was diese Serie ja sehr viel macht. Also die hat sich sehr viel getraut bei den einzelnen Folgen. Also nehmen wir zum Beispiel allein die Musical-Folge. Vorher hat kein Mensch daran gedacht, in einer normalen Serie eine Musical-Folge unterzubringen. Und nachdem das in Buffy gemacht worden ist, hat das ungefähr gefühlt jede zweite Serie versucht, auch nachzumachen.
Es war ja nicht nur eine, du sagst es so, es war ja nicht nur, dass es eine Musical-Folge war, es war ja auch eine Musical-Folge, die zum Teil extrem wichtige Schlüsselelemente behandelt hat, also mit Buffys Wiedergeburt und wo sie eigentlich herkommt und dass sie das eigentlich alles nicht so geil findet. Also da wurden ja ganz, ganz große Themen aufgemacht in dieser Folge und das alles mit Gesang. Das kam ja noch dazu. Mhm,
das war großartig.
Das war das Faszinierende, ja.
Aber sie haben halt dann auch gespielt, zum Beispiel gibt es die Folge mit den Gentlemen, wo die Stimme in der Stadt hier, also die Serie spielt in dem Ort Sunnydale, ich wollte gerade eben Vale sagen. Ja, genau, in Sunnydale.
Das ist eine andere Serie.
Ja. Und diese Gentlemen klauen allen die Stimme und diese ganze Folge ist dann ungefähr, ja, gefühlt 30 Minuten oder sowas, wird kein Wort gesprochen.
Es ist so großartig, diese Szene mit dem Tageslichtprojektor, wo sie sich dann eben darüber unterhalten und dann austauschen, die hatte ich auch gesehen, dass dann wirklich da eben die ganze Zeit nur geschrieben wird und Buffy ja natürlich sofort die Erste ist, die sagt, ah ja, die hauen wir um, ist doch jetzt gar kein Problem und alle anderen dann erstmal so drumherum gehen, ja, echt schön.
Ja, da kommen wir jetzt wieder ein bisschen zu dem Punkt vorhin mit Joss Whedon und seine Vision. Mhm. Er hat schon gerne Dinge ausprobiert. Also alleine zum Thema Sound gibt es 3 Folgen, beziehungsweise streng genommen 4, die einfach mit Sound experimentieren. Na, das ist die Musical-Doppelfolge, wo auf einmal gesungen wird, anstatt gesprochen. Das ist Hush, wo eben nicht gesprochen wird, weil die Leute haben ja keine Stimmen mehr. Es gibt aber auch eine Folge, die komplett ohne musikalischen Soundtrack auskommt.
Ist das die, wo die Mutter stirbt?
Ja, und das ist so bedrückend. Ja. Eine Dreiviertelstunde siehst du Leuten dabei zu, entweder wie sie sich unterhalten oder wie sie Dinge tun, aber es ist immer still. Nun, allein schon diese 3 Experimente sind, glaube ich, ganz exemplarisch dafür, warum Buffy auch eine große Nummer geworden ist, die Serie. Nicht nur eben wegen der Charaktere und wegen der lustigen Witze und wow, sowas haben wir vorher noch nie gesehen, sondern auch wegen der Experimentierfreudigkeit, die in der Serie steckt.
Das ist ein toller Punkt, den du da ansprichst. Als ich hier in meinem Kollegenkreis angerissen habe, dass wir über Buffy als nächstes sprechen werden, hat sofort einer meiner Kollegen, ist er sofort reingesprungen und hat gemeint, hier, ich habe nie verstanden, was diese Serie von mir will. In der einen war sie Comedy, in der nächsten war sie total traurig, dann war sie irgendwie Fantasy, dann Horror. Das war irgendwie immer was anderes. Mhm. Und da muss ich ihm recht geben.
Da hat er auch recht mit, aber ich glaube, das muss die Serie auch sein, um noch irgendwo einen Impact haben zu können. Also bleiben wir mal bei der Folge eben, wo ich gesagt habe, da ist kein Soundtrack dabei, da ist keine Musik dabei. Was passiert ist in der Serie oder in der Folge, Buffys Mutter ist gestorben auf eine wirklich normale Art und Weise. Da war kein Dämon drin, nichts. Sie hatte einfach einen Hirnschlag. Und jetzt muss das abgewickelt werden. Ne, es muss ein Sanitäter kommen, der Leichnam muss abgeholt werden, Buffys Schwester muss von der Schule abgeholt werden und so weiter und so fort. Das ist komplett alltäglich, was da passiert. Und die Folge ist so bedrückend, was unglaublich paradox ist, weil Tod und drohende Apokalypse, das ist ja der permanente Inhalt der Serie. Mhm. Aber das wahre Erdbeben ist hier eben dieser total menschliche Tod eines Elternteils. Und ich glaube, das kann nur die Wirkung haben, weil die Serie immer so viel zwischen ihrem Ton und ihrem Inhalt springt. Auch wie das auf einmal Highschool-Probleme, wo man 10 Jahre später sagen würde, ja gut, ein wirkliches Problem war das jetzt nicht, ob du dieses oder jenes Kleid zum Prom anziehst. Aber in der Situation sind das Riesenprobleme, weil es halt Teenager sind. Ich glaube, das darf man echt nicht so selten sagen. Dadurch, dass es Teenager sind und dass es eine Serie für Teenager ist, werden auch die Probleme, die Leute in dem Alter haben, das sind halt in dem Alter weltbewegende Probleme, die Buffy und ihre Freunde haben. Also sind sie es in der Serie auch. Aber im Laufe der Serie werden diese Charaktere älter. Das heißt, später sind die weltbewegenden Probleme dann auf einmal nochmal was ganz anderes, wie beispielsweise deine Mutter stirbt. Das ist ja kein Problem, was sie im Teenageralter haben. Da ist das noch komplett undenkbar. Und sie stellen fest, ja gut, ich glaube, Buffy soll in der 5. Staffel, dann müsste man jetzt ausrechnen, 20 wahrscheinlich sein. Da ist das immer noch komplett unvorstellbar, dass die Mutter sterben könnte. Aber dann ist es halt da. Auf einmal ist sie die Erwachsene, die sich um eine kleine Schwester kümmern muss. Hm. Und das finde ich, haben sie schon ganz gut gemacht, dass die Charaktere auch älter werden, dass ihre Probleme mitwachsen und dass eben jedes Problem, was sie gerade haben, weltbewegend ist.
Und auch, Dominik, wo du meinst jetzt, dass deine Kollegen da sagen, hier, die Serie immer wieder was anderes und sie wussten nicht, was sie davon halten sollten. Aber ich finde, das ist gerade das Interessante bei der Serie, was mich halt auch an der Stange gehalten hat. Wenn ich jetzt jede Woche immer den Vampir der Woche gesehen hätte, den sie dann irgendwie umhaut, dann hätte die Serie nach 10 Folgen, hätte sie den Reiz verloren. Aber dadurch, dass sie ja immer wieder andere Dinge beleuchtet, dass sie immer einen anderen Ton findet, dass es nicht immer das Gleiche ist, das macht halt, finde ich, diese Serie so interessant. Und dass man dann halt auch im Nachhinein, also wenn ich mir die Serie jetzt nochmal angucke, dann trotzdem auch immer wieder mehrere Folgen angucke, weil ich weiß, die nächste Folge wird komplett anders aussehen.
Mhm, ja. Ich denke, das ist nicht aber nur jetzt allein Josh Whedon zuzuschreiben, sondern dem gesamten Produktionsteam. Da sind ja ein paar große Namen dabei gewesen, wie Howard Gordon oder David Greenwald, diverse Akte X-Autoren. Das war ja ganz bewusst so gewählt worden. Die können sich austoben. Also ich denke, da haben viele eben ihren Input mit reingegeben. Das macht's wahrscheinlich aus. Mhm. Dass da eben nicht nur diese eine starke Vision vom Showrunner war, sondern dass der vielleicht auch mal gesagt hat, okay, macht einfach, das passt schon, das kriegen wir alles schon irgendwie in den Kanon unter.
Also du hast schon gemerkt, also es gibt viele Folgen, also die so die Haupthandlung weitertreiben, die sind von Joss Whedon selber geschrieben. Aber dann so diese Folgen, die dann mal so einen Nebenschauplatz begutachten, also wo es dann halt um andere Themen geht, die sind dann von anderen Autoren dann häufig geschrieben worden.
Das ist ja ähnlich wie bei Babylon 5 damals, wo eben die Main Story J. Michael Straczynski war, der zwar den Overall-Plot hatte, aber es halt auch immer wieder andere gab, die dann da sich so ein bisschen austoben konnten. Wir haben gerade schon so schön über die Teenager-Probleme geredet und ich fand es auch ganz toll, was Rahel gesagt hat in Bezug auf den Tod der Mutter in der 5. Staffel, war das?
Mhm, ja.
Das ist natürlich, hat natürlich noch mehr einen Impact, weil das spielt bei Buffy zu Hause, das ist der geschützte Raum, das ist eigentlich nicht das Schlachtfeld, wo der Kampf gegen die Dämonen stattfindet und vor allem kann sie mit all ihren Kräften dagegen nichts machen. Das ist ja dann nochmal umso schockierender. Sie hat kein Mittel, womit sie sich dagegen wehren kann, was diese Situation angeht. Und es zieht natürlich auch so ein bisschen dieses, ja, diese ganzen Fantasy-Horror-Grusel-Elemente raus, weil das ist halt der wirkliche Horror. Das ist halt so eine der schlimmsten Dinge, die halt in einer Familie passieren können. Und da kannst du dich halt nicht gegen wehren. Dadurch wirkt es wahrscheinlich noch viel, viel brutaler. Ich habe in dem Zusammenhang Teenie-Probleme, Erwachsenwerden, Ängste, Sorgen, Nöte, alles, was da so mit reinspielt, habe ich auch immer wieder den Begriff der Metapher gelesen, dass die Serie voll von Metaphern wären, dass die ganzen Monster, denen Buffy begegnet, dass das eigentlich nur Metaphern für die ganzen Teenie-Ängste sind und dass das auch eines der Kernthemen dieser Serie ist, so eine Art Manifestation. Das würde mich doch mal ein bisschen genauer interessieren, weil das konnte ich jetzt tatsächlich, ich habe querbeet über alle Staffeln ein paar Folgen gesehen, das konnte ich jetzt tatsächlich nicht so herauslesen. Muss man dafür vielleicht eher mehr im Gesamtplot drin sein als im Fall der Woche?
Also es gibt Metaphern, die sind schon mit dem Holzhammer dann auch. Also Rahl, du hattest es ja schon erwähnt mit dem der Freund, der dann böse wird. Also es gibt in der 2. Staffel ist es dann soweit, dass dann Buffy mit Angel Geschlechtsverkehr hat und er dadurch wieder seine Seele verliert und zu einem bösen Vampir wird. Und das ist halt natürlich eindeutig ja ein negativer Blick auf den vorehelichen Sex. Also.
Ja. Aber ich glaube, du darfst das an der Stelle auch nicht zu intellektuell sehen, weil wir sind das heute, würde ich behaupten, diese Vorstellung von Monster und Metapher in Serien, das sind wir heute gewöhnt. Denk mal an all die Serien, wo du Folgen hast, wo die Charaktere ihre Problemchen mit sich rumtragen, ihre Themen. Und nebenher hast du aber noch den eigentlichen Hauptplot, den vermeintlichen Hauptplot. Star Trek macht das auch schon seit jeher super gerne, ne? Du hast irgendwie hier die Crew, die ihre kleinen Probleme hat und nebenher treffen sie dann noch Aliens und Aliens wollen XY. Und irgendwie lernt man aus dem einen eine wichtige Lektion, die man auf das andere anwenden kann.
Und der Zuschauer lernt auch noch was dabei, ja.
So würde ich das eher verstehen, ne? Dass sie auf einmal merken, wir können dieses Monster nur besiegen, wenn wir alle zusammen sind. Oder, also irgendwie sowas, weil, weiß nicht, der hat 3 Gesichter und deswegen kann er in 3 Richtungen gucken. Also mir fällt jetzt gerade kein griffiges Beispiel an, aber ich würde eher sagen, die Metaphern, die da drin sind, haben auch viel damit zu tun, dass die Monster den Charakteren auch immer viel über ihre Alltagsprobleme beibringen und andersrum.
Ja, das Traurige ist, mir fallen jetzt auch nur die schlechten Beispiele von den Metaphern ein. Ja,
die will man da nicht sagen.
Ja, also es gibt ja die Folge, wo sie Alkohol trinken und dann halt zu Neandertalern werden. Das ist halt so ein Negativbeispiel eigentlich dafür. Aber mir fällt echt keine. Okay, du könntest also zum Beispiel das mit den Gentlemen, die Hush-Folge, dass diese Angst, dass du als Teenager, dass dich halt keiner hört, dass egal, wie du dich versuchst, bemerkbar zu machen in der Gesellschaft, du einfach überhört wirst und abgetan wirst. Das ist zum Beispiel auch so eine Metapher, die man da sehen könnte.
Die dritte Staffel hat da noch eine super Folge, ist auch eine meiner Lieblingsfolgen. Band Candy heißt sie im Englischen. Wo ganz Sunnydale vergiftete magische Schokolade ist. Und daraufhin erleben die ganzen Teenager mal das, was sie sich eigentlich immer gewünscht haben, um dann festzustellen, das ist ja der Albtraum. Nämlich, so ein Teenager wünscht sich ja immer, oh, Mensch, die Eltern, die sind immer so streng und die sind immer so spießig, werdet doch mal lockerer. Ja, die Erwachsenen, die diese Schokolade essen, die werden halt geistig wieder zu Teenagern. Und es stellt sich heraus, nein, ihr wolltet das nicht. Ihr wolltet das nicht erleben, dass eure Eltern sich wie Teenager verhalten.
Ja, besonders, weil dann ja Buffys Mutter mit Rupert Giles
anhandelt. Das ist so lustig, das ist herrlich. Und niemand weiß, wo die Handschellen herkommen. Ne, also einfach da so eine Folge, die auf eine super lustige Art und Weise auf einmal über so Themen wie auch Verantwortungsbewusstsein, Erwachsensein, was das so alles mit sich bringt. Darum geht's da halt auch an vielen Stellen.
Ich weiß nicht mehr, wie die Folge heißt. Das ist eine meiner absoluten Lieblingsfolgen. Das ist die Folge, die sich eigentlich fast komplett nur um Xander dreht, wo die Scooby-Gang ansonsten gegen irgendwas in der Schule kämpft, was aus dem Hellmouth rauskommt. Und super. Xander ist eigentlich die ganze Zeit nur unterwegs, um den Donuts und sowas zu besorgen und legt dann selber einen Plot offen, wo, es sind Zombies, oder? Die Schule in die Luft jagen wollen. Und immer wenn er irgendwie dann bei den anderen dann ankommt, heißt es mal, ja, komm, geh uns nicht auf die Nerven, wir haben hier große Probleme. Und er dann halt so der immer so im Hintergrund steht, immer der eigentlich nur so der Prügelknabe ist, der für die dummen Sprüche da ist, auf einmal dann der große Held sein kann und dann auch am Schluss aber damit nicht hausieren muss. Sondern dann einfach, er weiß, er hat's gelöst, er hat's geregelt und er ist zufrieden damit. Also da gibt's halt, wie gesagt, so viele Folgen, die, glaube ich, auch für jeden irgendwie, der sich das angeguckt hat, irgendwie auch ein bisschen anders von der Gewichtung her ist. Also jeder wird was in dieser Serie finden, meiner Meinung nach.
Ja. Dem würde ich zustimmen.
Das klingt auf jeden Fall jetzt schon mal besser. Ich habe dieses Zitat von Sarah Michelle Gellar rausgesucht, wo sie, ich übersetze das gerade mal, wo sie über die Serie gesagt hat, Buffy wäre die ultimative Metapher. Die Schrecken der Jugend manifestieren sich in echte Monster und das auch noch in der schwersten Zeit des Lebens. Ah, ja, Mai.
Ja, komm, sie war damals auch sehr jung, als sie das, glaube ich, gesagt hat.
Ja, aber sag mal.
Für sie war es wahrscheinlich die schwierigste Zeit.
Ja, sei mal ein paar Jahre lang als vollwertiger Erwachsener selbstständig und dann reden wir nochmal über die schwerste Zeit des Lebens als Teenager. Oh,
Dominik, du hast wieder mein volles Mitleid.
Aber okay, fairerweise, die Frau musste auch ein bisschen Werbung für ihre eigene Serie machen, weil das ist immer noch ihr Lebensunterhalt als selbstständige Schauspielerin.
Ja, ich würde fast mit sagen, das ist auch so ihr definierendes Lebenswerk, ne? Was sie da gemacht hat. Also diese Figur hat sie ja, also das Genre an sich hat sie ja auch lange, lange nicht losgelassen. Aber da kommen wir dann am besten noch drauf, wenn wir über die Darstellerin an sich sprechen. Ja, ich tue mich immer sehr schwer mit diesen Teenie-Problemen, dass das halt dann so ernst ist. Ich meine, ja, voll und ganz Verständnis, wenn man in dem Alter ist, dann fühlen sich diese Probleme so an, als ob sie die gesamte Last der Welt darstellen, die einen jetzt erdrücken. Demnach habe ich da volles Verständnis. Es ist, glaube ich, nur so ein bisschen jetzt für mich, als jemand, der diese Serie damals vom Alter her sowieso schon ein bisschen drüber war, dass ich da halt schwer jetzt noch im Nachhinein den Zugang zu finde. Dann sage ich mir immer, ja, ja, klar, das ist ja für entsprechendes Publikum gemacht und das spricht eben die Leute an. Es wäre mal interessant zu wissen, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, die Tochter meiner Freundin, die ist jetzt noch 16 Jahre alt, wie die auf Buffy reagieren würde. Denn sie ist ein Riesenfan von Vampire Diaries und Vampire Diaries war für mich immer extrem flach. Und es wäre mal interessant zu sehen, ob sie mit einem Buffy connecten könnte. Ich habe da immer so meine Sorge, weil Serie aus, ja gut, jetzt sind wir hier Ende 90er, 2000er, was das Erzähltempo angeht, das ist ja dann doch noch mal ein bisschen was anderes wie moderne Serien, ob sie sich da einfach angesprochen fühlen würde von den Problemen, die da thematisiert werden. Oder ob sie sagt, ey, lass mich damit doch in Ruhe, da gucke ich mir einen TikTok an und dann ist das Thema erledigt.
Boah, ist eine gute Frage. finde ich tatsächlich auch spannend.
Ja, aber das ist ja schon fast Fazit hier, Dominik.
Entschuldige, ja.
Du greifst vor.
Ja. Du schneidest das alles zurecht, Sebastian. Ich habe da volles Vertrauen in dich.
Ich fand's nur lustig, dass du halt meinst, du wärst schon drüber gewesen. Ich war ja noch älter als du. Und trotzdem hat's mich gehuckt.
Ja, ich hatte auch irgendwie gerade einen bösen Spruch in deine Richtung auf Lager. Aber dann habe ich mir gedacht, nee, komm, den verkneifst du dir jetzt mal ausnahmsweise. Es sind ja Gäste anwesend.
Ja, es ist halt so, ich bin immer noch der 14-jährige Junge innerlich. Also mich huckt's ja immer noch. Also es ist ja nicht so, dass es sich geändert hätte.
Sebastian, du weißt, was ich arbeite. Also bei mir hat sich da auch nicht viel weiterentwickelt.
Ich würde vielleicht gerade mal, um drüber zu reden, warum Buffy seinerzeit eben so einen Impact hatte, mal einen kleinen Exkurs machen. Nämlich dahin, wo eigentlich das Horrorgenre in den 90er Jahren sich gerade befand. Das ist, wenn man jetzt ein bisschen Ahnung von Horror hat, ist das eine relativ spannende Dekade, weil das ist die Hochzeit vom sogenannten Teen-Horror. Und da passt Buffy ja mal komplett rein. Also, um mal so ein paar Beispiele zu nennen. Buffy teilt sich ein Jahrzehnt mit Filmen wie Scream, Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, Der Hexenclub und noch viele, viele andere Filme. Und was die alle gemein haben, ist, dass die Teenager in den Vordergrund rücken. Und wir haben so ein paar Gepflogenheiten, was das Storytelling angeht und was das Casting angeht. Und beides sehen wir auch in der Serie Buffy. Also, dieser 90er-Jahre-Teen-Horror wird immer ein bisschen schlecht behandelt. Man sagt ihm gerne nach, der wäre zu glamourös, zu glatt gezogen und auch einfach zu kommerziell. Und natürlich stören sich auch Horrorfans daran, dass das Filme oder auch Serien sind, die explizit für ein Teenie-Publikum gemacht wurden. Das ist bei Filmen wie Halloween oder Freitag der 13. nicht der Fall gewesen. Hier haben wir Filme und Serien, die wirklich für Teenies gemacht werden und die Teenies zeigen. Und wenn man sich jetzt eine Serie wie Buffy anguckt, aus der Horrorperspektive ist die sauber eingeklemmt zwischen den rauen, oftmals auch per Independent Studios produzierten 80er-Jahres-Slashern, wie eben Freitag der 13. und den brutalen Torture-Porn-Produktionen der 2000er, also Saw, Hostel. Dazwischen haben wir dieses Glitzer-Glam-Jahrzehnt. Und inhaltlich, was wir da ganz viel sehen, ist, das sind alle Stories, wo es keine Eltern gibt. Oder wo die Eltern nicht verantwortungsvoll sind, wo die Eltern permanent irgendwie im Golfclub unterwegs sind. Das ist exakt das, was im Film Buffy passiert. Da sind Buffys Eltern einfach immer golfen und auf Partys. Und gleichzeitig ist das aber auch das Jahrzehnt, wo der Fokus von der Gesellschaft, von der amerikanischen Gesellschaft, wir reden ja meistens über amerikanische Produktionen hier, wo der Fokus zunehmend auf interne Konflikte geht, weil das auch mal eine ruhige Dekade ist, wo eben nicht gerade große internationale Konflikte schwelen. Das heißt, hier ist erstmals die Gelegenheit, wirklich auf die inneren Konflikte zu gucken und wie der American Dream auseinanderfällt, sprich, wie wir stattdessen Dinge wie Polizeigewalt haben und sexualisierte Gewalt. Das sind alles Themen, die auch Buffy irgendwo aufgreift. Und auch da haben wir eine Serie, wo Eltern einfach nicht da sind. Klar haben wir Buffys Mutter, aber die spielt, glaube ich, über die ganze Serie hinweg in keinen 20 Folgen mit. Und die Hälfte der Zeit weiß ja noch nicht mal, dass ihre Tochter Vampirjägerin ist.
Besonders, sie ist auch der einzige Elternteil. Also alle anderen Kinder, die da vorkommen, sieht man nicht einmal die Eltern.
Doch, die von Willow sieht man, also zumindest ihre Mutter. Das ist auch die Folge, wo ihre Mutter versucht, ihre eigene Tochter auf einem Scheiterhaufen zu verbrennen.
Ach ja, stimmt, ganz am, ja, bei der Hexenfolge, zweite Folge oder sowas.
Die Hexenfolge, genau.
Ja.
Ne, also, das ist das Jahrzehnt, wo wir auch zunehmend weibliche Hauptfiguren haben und die dürfen dann auch Fehler haben, also das sind dann auch mal weibliche Figuren, die Alkohol trinken und Drogen nehmen. Das heißt, es geht hier nicht mehr nur um brav sein und eben nicht nur um das Glück haben, was wir bei so vielen Final Girls haben. Und das sind alles Dinge, die wir eben in Buffy sehen. Und deswegen erkennt man Buffy auch sehr schnell als ein Ding seiner Zeit, weil es eben so themenverwandt ist mit diesen ganzen Teen-Horror-Filmen. Aber es hat diesen Trend natürlich ein Stück weit auch mitgeschaffen. Und es ist lustig, dass du eben schon von The Vampire Diaries gesprochen hast, weil auch diese Serien sind irgendwo was, was aufgrund vom Erfolg von Buffy überhaupt erst möglich war. Auch wenn sie in meinen Augen in vielen Punkten dann eher in Rückschritt gegangen sind.
Das ist definitiv, würde ich auch so sagen. Also vieles, was wir heute, aber da kommen wir wahrscheinlich wirklich dann im Fazit noch drauf, sonst haut mir hier der Sebastian mit dem Hammer eins über. Wirklich vieles, was Buffy gemacht und geprägt hat, da ist so viel daraus entstanden, was ohne Buffy nicht denkbar gewesen wäre. Ich würde ganz kurz noch bei deiner Ausführung bezüglich dieser ich nenne sie immer Teenie-Slasher eigentlich. Das fängt für mich so mit Scream an, dem ersten, und geht dann lange, lange Zeit durch mit ewig vielen Kopien in dieser Richtung.
Ja.
Was mir da in Bezug auf Buffy irgendwie aufgefallen ist oder heraussticht, dass aber die Vampire an sich noch sehr traditionell sind.
Ja.
Also die funktionieren ja noch wirklich nach sehr alten traditionellen Vampirmythen und alten traditionellen Vampirwerten, was ja irgendwie dann gar nicht mehr zu dieser etwas neueren Entwicklung passt. Also da haben sie sich doch sehr am Klassischen eigentlich bedient. Das sind ja noch mehr Monster eigentlich, bis auf ein paar Ausnahmen, wie jetzt zum Beispiel Angel.
Ja und nein, weil es gibt ja dann in der 5. Staffel die eine Folge, wo tatsächlich mal Graf Dracula auftritt.
Ja, das, oh mein
mit
Gott.
All den Klischees, die Graf Dracula inzwischen nun mal mit sich bringt. Und wenn du dann diesen Vampir im Vergleich zu dem Durchschnittsvampir von Buffy hast, dann fällt dir schon auf, ah nee, warte, also eure Vampire, wie ihr die sonst hattet, die waren schon irgendwie, klar war das immer noch das klassische Monster und Holzpflock durchs Herz. Aber die haben jetzt nicht gesprochen, als ob sie gerade frisch aus dem 19. Jahrhundert entstiegen wären. Also sie sind schon irgendwie modernisiert.
Ja, und viele der Fähigkeiten, die so den typischen Vampir zu, also sie können sich jetzt nicht in Rauchwolke oder in Wölfe oder Fledermäuse oder sowas, können die sich alle nicht verwandeln.
Aber sie können ja, glaube ich, keine Türschwellen einfach übertreten, ohne eingeladen zu werden.
Gibt ja, ne? so diese klassischen Dinge, also diese Abwehrmechanismen, das Knoblauch. Obwohl, nee, Knoblauch weiß ich gar nicht.
Ist Knoblauch nee, Knoblauch macht nichts.
Nee. Aber der Pflock halt durchs Herz, dann über die Türschwelle gehen, Weihwasser, das sind so diese typischen Themen, die sie dann halt beibehalten haben.
Ich stelle mir das mit dem Knoblauch auch schwierig vor, mit so einer Highschool-Kantine. Ne? Da wird vielleicht doch irgendwann mal Knoblauch serviert in der Schule. Ja. Ich würde gerne noch, es sei denn, ihr habt jetzt zu den aktuellen Themen noch was zu sagen, würde ich ganz gerne mal kurz, weil das ja immer so mein Steckenpferd ist, Sebastian weiß es, worauf ich hinaus will, kurz nochmal auf die Musik eingehen. Und zwar auf das Titeltheme.
Sehr ja. gerne. Sehr gerne. Nerf Herder. Lass krachen, Kriki.
Ja, Mann, also dieser Soundtrack, erstmal, ich war ganz überrascht, dass das Ding wirklich von der ersten bis zur letzten Staffel wohl hauptsächlich immer gespielt wurde. Dieses Ding ist ja sowas von 90s, also mehr 90s
ja.
geht ja wohl echt nicht, oder? Das ist ja so edgy, krass.
Das passt zu einem Punkt eben noch zum Teen-Horror oder zum Teenie-Slasher, was auch sehr passend ist. In den 90er Jahren wird auch sehr viel übers Branding und Marketing gemacht. Also da zählt einmal zu, wen du dir ins Cast holst. Das sind alles dann auch direkt so Mode- und Fashion-Ikonen. Die eben in jeder Zeitschrift auch vertreten sind, noch viel stärker als im Jahrzehnt davor. Und gleichzeitig, dass diese Serien und Filme auch einen tierischen Lifestyle vermarkten. Über die Mode, die du siehst und über die Musik, die du hörst. Und Musik spielt in Buffy so eine große Rolle. Und das fängt schon bei diesem California Pop-Punk von Nerf Herder an im Intro. Und im Verlauf der Serie Musik, insbesondere auch Popmusik, du hörst das ja wirklich total häufig, weil die in Clubs gehen und da läuft Musik und da hast du Live-Auftritte oder sie sind selber Teil von einer Band. Also ja, das ist sehr 90s, was man da hört.
Es war auch die erste Serie, wo ich das so wirklich realisiert habe oder mitbekommen habe, wo dann auch zum Beispiel einen Soundtrack, für, also bei Filmen kennt man es ja, also den Origin-Soundtrack und den Score und sowas, aber dass es dann auch einen Soundtrack für eine Fernsehserie gegeben hat, war das, glaube ich, also für mich die erste Serie, wo ich das kennengelernt habe und halt auch dieses Thema dann, die Mode, also es war ja dann in den Magazinen, war ja immer Thema, was denn Buffy gerade wieder in irgendeiner Folge für irgendwelche Klamotten getragen hat, das kannte ich so in dem Sinne von anderen Serien auch nicht. Also es hätte keiner über Hart aber herzlich drüber gesprochen, was denn
was Mrs. Hart ja.
für ein Kleid getragen hätte. Das war vollkommen irrelevant. Also ich habe damals die ganzen Magazine auch gesammelt, irgendwie alles, was irgendwie, wo Buffy vorgekommen ist. Ich war ja auch, oh, das ist wieder Asche auf mein Haupt, ich war ja sogar Mitglied im amerikanischen Buffy the Vampire Slayer Fanclub.
Jetzt kommen die großen Geschütze. Ja. Jetzt wird's interessant. Okay.
Da habe ich ja immer aus Amerika dann auch das offizielle Magazin zugeschickt bekommen und da waren dann auch immer Artikel, wo es dann echt um die Klamotten und sowas ging. Die haben mich jetzt natürlich nicht so sehr interessiert, diese Artikel, aber das war so die erste Serie, wo ich das so wirklich erlebt habe, wo das wirklich so ein zentraler Punkt auf einmal war in der Fangemeinschaft.
Nicht nur in der Fangemeinschaft, auch darüber hinaus. Also auch, dass du einfach mal Artikel in deiner zweiwöchentlichen Fernsehzeitung hast, wo es auf einmal geht um Buffy und Selbstverteidigung. Also auch da irgendwie, ist das nicht ein cooles, hippes Auftreten? Wo du denkst, okay, krass, es laufen noch viele andere Sachen im Fernsehen, aber diese Serie kriegt gerade hier euer Fernsehzeitschriften-Feature.
Das stimmt schon, cool. Wenn ich so überlege, um die 2000er rum, also Sarah Michelle Gellar war wirklich oft auf irgendwelchen Fernsehzeitschriften auf dem Cover oder, also ohne Scheiß. Ja. Jetzt, wo du es sagst. Allerdings auch nie so jetzt, wie ich jetzt sagen würde, wie eine Pamela Anderson als Sexsymbol oder so aufgebaut wurde, sondern Sarah Michelle Gellar immer in dieser toughen Rolle oder eben einfach sie selbst als Schauspielerin. Also klar war da so, wenn ich jetzt so überlege, so eine gewisse Grundhotness, sage ich mal, vorhanden, aber so wirklich in diese Kerbe ist die nie so reingeschoben worden, oder? Oder bin ich da jetzt gerade völlig auf dem falschen Trichter?
Das gab's auch.
Gab's auch, ja.
Ich kann mich an Eiskalte Engel, den Film, erinnern, aber ich dachte, das wäre nur so ein Einzelding gewesen bei ihr.
Ja, ich glaube, das war Eiskalte Engel ist nochmal so ein besonderer Punkt in ihrer Karriere, wo sie dann, glaube ich, auch nochmal versucht hat, so ein bisschen das andere Image dann auch zu bekommen. Aber also auch während ihrer Zeit bei Buffy gab es dann auch Cover, die wurde dann heutzutage auch fragen würdest, ist das angebracht? Weil sie war ja auch nicht jetzt, sie war zwar erwachsen, aber trotzdem muss man jemanden so nicht abbilden in dem Alter.
Also vor allen Dingen nicht für das Alter, was sie darstellen soll.
Genau, ja.
Ja, sie ist ja, glaube ich, um da vielleicht auch mal langsam den Bogen nach über einer Stunde zu den Figuren, zu den Schauspielern, Charakteren an sich zu schwenken. Sie ist 16 zu Beginn der ersten Staffel, oder?
15.
15 sogar. Ach du liebe Zeit.
Sie feiert in der ersten Staffel ihren 16. Geburtstag.
Mhm. Und geht noch ganz normal zur Highschool.
Genau, die Sunnydale.
In Sunnydale, Kalifornien, fiktiver Ort, hatten wir schon gesagt, wo sich zufällig noch ein Höllenschlund befindet. Oder der Höllenschlund. Das ist ja auch wieder so eine, weil fiktive Ort, das ist ja wieder so eine typische amerikanische Kleinstadt, Vorstadt, ne? Mhm. Wo ja auch immer diese Slasher-Filme meistens spielen, ne? Die sind ja auch selten in Großstädten.
Ja, genau. Es ist halt irgendwo in der Nähe von Los Angeles, aber es ist eben so eine typische Kleinstadt, die im Sinne der schönen amerikanischen Kleinstadt, wie man sie gerne hätte, hauptsächlich weiß ist, mittelständig. Und auf einmal laufen eben Vampire und finstere Gestalten darum. Das passt nicht so recht in dieses idyllische Bild.
Es sind ja immer nur irgendwelche Gangs oder irgendwelche Rowdies. Das ist ja immer sehr faszinierend, wie das immer rational erklärt wird, dass das alles.
Ja, aber das wird ja dann in der Serie später auch nochmal erklärt, warum das so ist.
Okay.
Aber sowas, so ein bisschen Besonderheit an diesem kleinen Ort ist halt, wie gesagt, es gibt diesen Höllenschlund, der halt dafür sorgt, dass es dort sehr viele übernatürliche Wesen gibt, die halt ihr Unwesen treiben und seltsamerweise für so eine kleine Vorstadt extrem viele Friedhöfe.
Das stimmt. Also, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber
ja. Es ist ja irgendwie, ich glaube, es gibt 5 oder 6 verschiedene Friedhöfe und das für so, also es ist schon, da frage ich mich immer, was sind das für Menschen, die da hingezogen sind?
Och Schatz, lass uns doch nach Sunnydale umziehen. Die haben 5 oder 6 Friedhöfe auf einmal. Die Häuser sind auch billig, ja warum nur?
Ja, also wollen wir da mal ein bisschen so auf das Grundgerüst, also auf die Charaktere mal eingehen. Also wir hatten sie ja jetzt, weil sie auch namensgebend natürlich dafür verantwortlich ist für die Serie, Buffy. Zentrum steht Buffy Summers. In der ersten Staffel, wie gesagt, 15 Jahre alt, die als Jägerin geboren worden ist. Also dieses Lore oder diese Geschichte, die da hinten dran steckt in dieser Serie, ist, dass in jeder Generation ein besonderes Mädchen geboren wird mit besonderen Kräften. Und das ist die Jägerin, deren Aufgabe ist halt, sich gegen Vampire und Dämonen zu stellen. Und das ist in diesem Fall halt Buffy Summers, die dann auch noch per Zufall, dass sie eigentlich nach Sunnydale zieht, oder? Mit dem Hellmouth, oder wurde sie irgendwie dahin geleitet? Ich weiß es gar nicht mehr.
Das kann ich dir auch nicht sagen. Also Giles, ihr Wächter, der quasi sie anleitet in ihrem Jägerdasein, der hat ja scheinbar in Sunnydale schon auf sie gewartet.
Genau, also irgendwie wussten sie anscheinend, dass sie dorthin kommen würde. Ob das jetzt, es gibt halt diese Organisation der Wächter, die halt dann sozusagen über diese Jägerin aufpassen, sie unterrichten, sie lehren, was ihre Aufgabe in ihrem Leben ist. Und da gibt es dann, das kommt halt mit den späteren Folgen raus, halt eine ganze Organisation. Ob die dann das vielleicht irgendwie gedeichselt hat, dass die dann dazu gezwungen worden sind, dahin zu ziehen.
Würde ich so vermuten.
Ja.
Buffy hat zu Beginn der Serie schon ihre ganzen mystischen Kräfte oder gibt es da eine Erweckung? Ich habe die erste Folge tatsächlich von der ersten Staffel nicht gesehen, deswegen frage ich da jetzt einfach mal so dumm. Oder wird davon ausgegangen, es ist vorhanden, weil Film?
Also sag mal, das finde ich ja bei den Piloten, das ist ja sogar ganz gut gelöst. Der Pilot fängt ja gar nicht mit Buffy an, sondern mit einem anderen Mädchen, das mit einem Jungen in die Schule geht. Und du weißt halt, die Serie heißt Buffy im Bann der Dämonen. Dann gehst du da aus, okay, das wird jetzt vielleicht Buffy sein und das ist jetzt der böse Vampir, der sie gleich versuchen wird zu beißen. Und das wird ja dann komplett um 180 Grad gedreht und das Mädchen ist der Vampir und der Junge ist dann das Opfer. Und erst später in der Folge, kurz, also ein paar Minuten später, taucht dann Buffy auf und sie hat dann schon all ihre Fähigkeiten. Also sie will eigentlich ja von diesem Jäger-Dasein sich distanzieren durch das, was halt vorher an ihrem alten Ort passiert ist. Also sagen wir mal jetzt Anführungsstrichen in diesem Film. Und will eigentlich gar nicht mehr die Jägerin sein, sondern ein ganz normales Teenagerleben leben. Aber da taucht dann halt ihr Wächter Giles auf, der ja dem so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung macht, weil er halt sagt, sie hat halt ihre Bestimmung und die muss ja halt folgen.
So rein von den Fähigkeiten, die sie hat, hat sie theoretisch von Anfang an schon alles, was sie später kann. Aber sie wird im Laufe der Serie merklich besser, sowohl von ihren kampfkünstlerischen Fähigkeiten als auch vom Selbstvertrauen, vom Selbstbewusstsein. Das heißt, viele Folgen oder auch dann eben Folgen, die doch mal zum episodischen, zum Story-Arc gehören, die also übergreifende Handlungsstränge aufnehmen, zeigen so Entwicklungssprünge bei ihr. Aber es ist jetzt nicht so, als ob sie dann auf einmal wie Superman fliegen lernt oder jetzt habe ich einen Laserblick. Sondern alles, was sie kann, kann sie schon von Anfang. Sie kann es später nur deutlich besser.
Sie kann vor allem sehr viel springen. Also das ist wirklich, wirklich erstaunlich. Ja, ich hatte es mal so ein bisschen rausgesucht. Außergewöhnliche Stärke, Ausdauer, Schnelligkeit, Selbstregeneration und Heilung. Intuition und prophetische Träume. Also das ist ja schon nicht schlecht.
Das ganze Paket. Ne?
Das volle Paket, ja. Sie will ja im Prinzip, ihr habt es gesagt, obwohl sie eine Jägerin ist, will sie aber trotzdem ein normales Leben führen. Und ich glaube, das ist auch dann so ein bisschen, woraus sich dann diese Serie speist. Denn im Gegensatz zu den anderen Jägerinnen, sie umgibt sich halt trotzdem weiterhin mit ihren Freunden und macht eben nicht so einen auf, ja, ich bin halt jetzt hier die Einzelgängerin. Und daraus entsteht ja dann die ganze Gang letztendlich um sie herum.
Genau.
Übrigens, ich glaube, wir haben ein ganz wichtiges Detail ausgelassen, liebe Zuhörerin. Die Serie lief von 97 bis 2003 und das sind 144 Folgen, die wir an dieser Stelle haben. Übrigens, Sebastian, es kann sein, dass das die modernste Serie ist, die wir jetzt bisher besprochen haben, oder? In die 2000er hinein. Ich müsste auch noch mal nachdenken, aber mir fällt da tatsächlich nichts ein. Wir haben die Schallmauer durchbrochen. Wir wollten mal über 80er und 90er sprechen. Jetzt sind wir hier bei 2003. Naja.
Ich garantiere euch, dass es auf jeden Fall die erste Serie ist, die ihr besprecht, die zwei Serienfinale hatte. Aber das ist ein anderes Thema.
Ja, stimmt.
Sogar ich auf einem falschen Fuß erwischt
worden. Das ist sogar aber nicht an mir vorbeigegangen. Was, Sebastian?
Yeah. Bitte? Sollte es ein gutes Ende geben?
Nee, sondern Buffy, die Serie, es stand nach der fünften Staffel.
Ach so.
Wo der Fernsehsender The WB dran gehangen hatte, stand erstmal nicht fest, ob es weitergeht.
Ja, aber dann ist es nicht die erste Serie, das hatten wir auch schon bei Babylon 5, wo es nach der vierten Staffel ja eigentlich zu Ende war und dann haben sie ja nochmal eine fünfte dann dran gehängt.
Das stimmt, Babylon 5 hat das auch gemacht.
Sebastian, du hast uns gerade noch mal gerettet, ne? Das ist immer sonst ein bisschen peinlich, wenn wir als Retro-Serien-Podcast-Experten dann vom Gast oder der Gästin dann da einfach an die Wand gespielt werden. Das war schon so, als Christian Schmidt hier vor Ort bei uns zu Besuch war.
Da habe ich auch einfach mal ein Mikro ausgeschaltet, weil da konnte ich eigentlich nicht, war alles gesagt.
Ja, ich habe auch irgendwann nur noch zugehört, also.
Ja, aber wollen wir mal zu der Scooby-Gang kommen, oder? Also
genau.
So wird sie halt genannt. Also natürlich Anlehnung an Scooby-Doo und seine Gang.
Und ich muss ja jetzt sagen, ich komme ja aus einem Games-Podcast. Wenn man ganz ehrlich ist, diese Scooby-Gang hat eine ganz stereotypische RPG-Aufteilung von den Fähigkeiten, die sie mitbringen.
Ja. Oh, da bin ich gespannt. Wir können Charakterklassen zuordnen. Bin ich sofort dabei.
Ja, genau.
Oh, was ist denn dann Scooby? Der Bade?
Im Grunde genommen, ja. Okay, ich fange jetzt mal bei Buffy an. Also wir haben die Starke, das ist natürlich Buffy. Wir haben eine Zauberin, beziehungsweise eine Hexe, das ist Willow. Willow, ja. Deswegen sind auch nicht alle Hexen böse. Wir haben den Weisen, nämlich Giles. Und natürlich haben wir auch den Barden oder den Clown, je nachdem, in welches RPG du jetzt guckst, der dann aber dafür das Herz mitbringt, und das ist Xander.
Echt? Xander wäre für euch der Barde? Okay.
Ja, total. Der ist die Hälfte der Zeit Comic Relief, aber er ist auch immer wieder der, wegen seines Herzens, die Gruppe zusammenhält. Es gibt mehrere Folgen, wo das der ganze Plot ist. Die Scoobies streiten sich, was auch immer, die kriegen es nicht gebacken, hängen alle mit ihren eigenen Problemen rum. Xander ist derjenige, der die Truppe wieder zusammengesammelt kriegt.
Ich dachte, Xander wäre so der, wie es im Filmgenre ja gerne heißt, dieser Everyman-Charakter, also diese Identifikationsfigur für den Zuschauer, die Zuschauerin, der eben normal ist, in Anführungszeichen.
Ja, aber der ist wirklich gar nicht normal. Der ist richtig seltsam. Xander ist eigentlich wirklich kein, das ist jetzt vielleicht auch meine Sichtweise, aber kein liebenswürdiger Charakter.
Er ist halt auch viel zu erfolglos, um so ein Everyman zu sein, damit du dich mit ihm identifizieren willst.
Ja. Reden wir jetzt über den Schauspieler oder über seine Figur?
Sowohl als auch.
Sowohl als auch, ja. Ah, den hat es ja auch nicht so gut erwischt. Ja, okay.
Na, und da kommt dann noch das erweiterte Team dazu, die diese Fähigkeiten weiter komplementieren. Die vier, die ich gerade genannt habe, ja, bis auf Giles. Theoretisch sind diese Charaktere von der ersten bis zur letzten Staffel dabei. Dann hast du halt je nach Staffel immer noch andere Charaktere, die dazustoßen. Ich persönlich mag beispielsweise Anya sehr gerne, die ab der dritten Staffel zum ersten Mal auftaucht, die ein wahnsinnig naiver Charakter ist, weil das ist ein uralter Dämon, der auf einmal wieder menschlich ist. Das heißt, wir haben auch da jemanden in diesem fast Teenager-Alter, oder ich glaube, am Anfang soll sie tatsächlich auch noch eine Teenagerin sein, die das theoretisch alles mal gemacht hat, aber dummerweise vor mehreren tausend Jahren. Und jetzt muss sie sich auf einmal wieder in ihrer kleinen menschlichen Existenz zurechtfinden. Das heißt, sie ist sehr naiv, sie weiß bei vielen Dingen nicht, wie sie funktionieren. Sie hat überhaupt kein Verständnis für die Probleme anderer Leute, die sie auf einmal auch betreffen. Und sie hat ganz oft so simple und doch sehr effiziente Lösungsansätze. Finde ich super.
Es waren die Hasen, nicht nur mit Bunnies.
Die Hasen, ja.
Ist das die, die Angst vor Hasen hat?
Genau, ja.
Ja,
genau.
Ah, ich glaube, eine Folge hatte ich konnte das nicht zuordnen. Das fand ich merkwürdig. Okay, jetzt gibt es auch Sinn. Alles klar. Okay.
Ja, wie gesagt, eine alte Dämonin, die halt eigentlich Angst vor Hasen hat.
Sebastian, hast du eine Lieblingsfigur?
Also mein Herz hat halt immer ein bisschen mit Xander geschlagen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich fand halt diesen eigentlich Tollpatsch, der aber mit dem Herz am richtigen Fleck, der dann trotzdem versucht, immer das Richtige zu machen, das war mir immer recht sympathisch. Aber es gab jetzt wenige Charaktere, die ich jetzt nicht gemocht habe. Also sehr toll fand ich zum Beispiel auch den Charakter Tara, gespielt von Amber Benson. Also das ist wirklich so ein Lieb. Also wir haben alle am Herzen gehangen, muss ich sagen. Selbst Cordelia, die ja so ein bisschen.
Ich
so
liebe Cordelia.
Die ja am Anfang, den Ausdruck darf ich jetzt nicht sagen.
Aber wir denken in uns.
Ja, aber mit so ein bisschen dann auch trotzdem in diese Scooby-Gang reinrutscht, obwohl sie es gar nicht will. Und dann mitbekommt, was da passiert und dann auch ab und zu mal halt auch so nicht zur Heldin wird, aber dann auch Einfluss auf die Geschichte nimmt und dann später ja dann sogar bei Angel dann eine tragende Rolle hat. Also man merkt bei dieser Serie halt auch, finde ich, dass man sich für jeden Charakter wirklich Zeit genommen hat und auch wirklich viel Liebe da reingesteckt hat und nicht irgendwelche, ja, man kann sich schon Stereotyp zuordnen, aber ich finde, es sind keine Abziehbilder.
Ja. Würde ich dir zustimmen, total.
Ich glaube, dafür ist die Serie aber auch viel zu stark in ihrer Charakterentwicklung, als dass es Abziehbilder sind. Weil du hast ja hier wirklich nicht nur, was das Alter angeht, was wir jetzt schon besprochen hatten, dass es ja wirklich in jungen Jahren anfängt und bis ins Erwachsenenalter reicht, sondern die Figuren selbst, die reifen ja heran, die haben Stärken, die haben Schwächen, die machen Fehler. Das ist das, was ja eigentlich, glaube ich, so am meisten einen mit an der Serie hält, wie sich diese Figuren entwickeln. Und manchmal machen die Figuren auch Sachen, wo man sich denkt, okay, das hätte ich jetzt nicht von dir gedacht, dass du so reagierst oder dass du dich so verhältst. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Besondere auch an Buffy, dass sie halt da wirklich, ja, jetzt in der ersten Staffel noch nicht, da war es ja, glaube ich, noch sehr viel Fall der Woche, da waren es ja auch nur 12 Episoden, ne? Die späteren Staffeln.
13.
Okay, die späteren Staffeln hatten ja dann 24 Folgen, ganz normal.
Zwischen 22 und
okay.
24, ja.
Und dann hat sich das ja erst so langsam herauskristallisiert. Das kann vielleicht auch so ein Punkt sein, warum ich bei dieser Serie dann in der Zeit nicht mehr so andocken konnte, weil ich habe schon das Gefühl, wenn man da so in der dritten Staffel oder in der vierten Staffel mal so einen Quereinstieg versucht, dann ist es schon schwierig.
Ja.
Ja.
Was ich wiederum als einen positiven Punkt sehe, aber was dann natürlich schwierig ist, um in eine späteren Staffel einzusteigen, ist, sie schafft es, immer wieder Neuerungen in den Cast reinzubringen. Und das jetzt nicht einfach plump, sondern da werden dann Charaktere, die dann auftauchen und dann auch eine Zeit lang bei der Serie dabei bleiben. Also zum Beispiel die kleine Schwester Dawn oder dann auch Oz oder sowas. Das sind Charaktere, die werden dann eingeführt, um dann halt auch so ein bisschen diesen 0815-Trotz dann zu umgehen, indem du halt nicht immer nur die gleichen vier Charaktere zeigen muss, sondern dass du auch mal ein paar andere dabei hast. Normalerweise bei anderen Serien haben wir es halt immer so, da hast du dann den Star, der ist für eine Folge da. Nee, hier wurden dann auch dann Charaktere in der dritten Staffel, in der vierten Staffel neu eingeführt, die dann aber auch lange geblieben sind.
Ja. Das mit Dawn habe ich überhaupt nicht verstanden. Die war plötzlich einfach da und jeder hat so getan, okay, die ist schon immer da gewesen. Plötzlich eine Schwester.
Das war Plotpunkt, warum auf einmal da noch ein Charakter ist, ja.
Ja. Okay, auch so ein Ding, wo man als Gelegenheitszuschauer so ein bisschen sich denkt, Moment. Seit wann hat die eine Schwester?
Jeder hat sich damals gedacht, genau. Als die erste Folge gelaufen ist, weil es geht los und du siehst ja, glaube ich, so fast am Anfang gleich Dawn und alle, hä, wer ist das? Wo kommt die her? Also
ist in der letzten Szene der ersten Folge oder ich glaube sogar der zweiten Folge. So auf den letzten Drücker, ja. Noch völlig selbstverständlich. Hier, Buffy, nimmst du deine Schwester mit ins Kino?
Ja.
Und alle so, was? Und das war das, was du gerade schreibst, dass man sich als Quereinsteiger dann schwer tut, wenn man auf einmal in so eine dritte Staffel dazukommt. Auf einmal ging es allen Leuten so. Weil, was? Wo kommt die denn jetzt her?
Okay, gut.
Und das ergibt dann im Verlauf der Handlung auf einmal Sinn. Und das fand ich schon, damals hat es mich genervt, als ich die fünfte Staffel zum ersten Mal gesehen habe. Heute finde ich das super. Wirklich großartig. Auch das schon wieder einfach wahnsinnig experimentell.
Mutig auch.
Super mutig.
Wie viele Leute man sich damit verärgern könnte. Das ist ja auch ein Ding heutzutage sowieso, was mich immer aufregt. Heutzutage wird einem ja alles erklärt.
Ja.
Also irgendwas passiert und es muss dann 5 Minuten lang erklärt werden, warum was passiert ist und was das für einen Grund hat. Und das war bei dieser Serie halt überhaupt nicht. Und da konntest du mal als Zuschauer dann auch selber, was soll das, mal mit nachdenken und miträtseln und warst verwirrt und sowas. Und das hat's halt auch ausgemacht.
Ja. Generell vielleicht noch eine Sache, da werdet ihr sicherlich auch in euren anderen Serienbesprechungen schon drüber gesprochen haben, aber Buffy und diese Charakterentwicklung und die Entwicklung der Charaktere ist etwas, wofür die Serie bekannt ist. Das funktioniert eben auch nur bei einer Serie aus dieser Zeit. Sprich, eine Serie, die dafür gedacht ist, dass du von Woche zu Woche eine Folge guckst und kein Binge-Watching und die vor allem darauf angelegt ist, eine Staffel von 22 Folgen oder auch 24 Folgen zu füllen. Was du da hast, ist, du hast gezwungenermaßen Füller-Episoden, wo es nur einen albernen Plot geht und der ist nur für Charaktere da, weil du kannst nicht 22, 24 Folgen nur den wichtigen, übergreifenden Plot erzählen. Das ist einfach, die Zeit haben die Writer nicht gehabt, um die einzelnen Episoden zu schreiben. Und es heißt vor allem aber, dass du als Zuschauer oder Zuschauerin viel mehr Zeit hast, die einzelnen Folgen auf dich wirken zu lassen. Wenn du jetzt so eine Staffel binge-watchst innerhalb von 3-4 Tagen oder auch meinetwegen von einer Woche, dann wirst du dich zweifelsohne zwischendurch fragen, boah, krass, irgendwie letzte Folge haben die sich noch nicht leiden können, auf einmal knutschen die rum, das ist jetzt nicht glaubwürdig. Oder jetzt sind die seit 3 Folgen zusammen und schon haben die einen Streit, woraufhin jetzt die Welt untergeht. Da darf man halt nicht vergessen, ja, okay, zu der Zeit, wo du es damals geguckt hättest, sind Wochen dazwischen vergangen. Da ist das auf einmal schon eine richtig lange Beziehung. Und das ist was, das muss man, glaube ich, unheimlich im Hinterkopf behalten, wenn man sich heute nochmal an die Serie dran begibt, dass die einfach fürs längere, ausgedehntere Gucken gemacht wurde und dass sie auch nur deswegen einem die Charaktere so nahe bringen kann, weil es diese Füllepisoden gibt, die für die übergreifende Handlung völlig irrelevant sind. Das kann sich halt heute eine Serie, die mit 8 Folgen auskommen muss, nicht leisten. Deswegen finde ich die von der Charakterentwicklung häufig enttäuschend.
Ja, das fällt uns auch immer wieder auf, wenn wir alte Serien, gerade auch in die Vorbereitung auf eine Podcast-Episode, wenn wir da, die bingen wir ja dann auch stellenweise ziemlich durch. Sebastian macht ja manchmal sogar so verrückt, dass er sich die Sachen irgendwie in 1,5-facher Geschwindigkeit anguckt, einfach nur um mehr konsumieren zu können. Und da merkt man auch, dass die nicht dafür gemacht sind, so hintereinander weggeguckt zu werden einfach. Weil das Erzähltempo einfach ein ganz anderes ist im Vergleich zu heute.
Mhm.
Jetzt habe ich so einen schönen Trivia, den ich auch einwerfen wollte, weil ihr vorhin so schön über Xander gesprochen habt. Ist da eigentlich was dran, dass Ryan Reynolds, ein junger Ryan Reynolds, angeblich für diese Rolle mal ursprünglich angedacht war?
Okay, das habe ich jetzt nicht gehört.
Da habe ich auch noch nie was
es von gehört. Es wird bei IMDb unter den Trivias geführt, relativ weit oben. Also wenn das so wäre, stellt euch mal Ryan Reynolds an der Stelle vor.
Das ist immer schwierig, sich vorzustellen. Ich bin gerade überlegen, war der nicht damals zu der Zeit bei dieser Sitcom angestellt eigentlich?
Im Zweifel waren alle mal bei irgendwelchen Sitcoms am Anfang. Ist mir auch gerade nur so eingefallen, weil ich diese Figur, ich das mir einfach gerade vorstelle, wenn Deadpool an der Stelle wäre. Aber okay, bin vielleicht auch nur ich.
Er war von 98 bis 2001, war er bei Ein Trio zum Anbeißen, hieß die Serie auf Deutsch. Also das hätte sich komplett überschnitten.
Okay. Einer meiner Lieblingscharaktere für mich als Gelegenheitsgucker damals war tatsächlich Giles. Und ich weiß nicht warum, aber der Name Ripper hat mich immer irgendwie angezogen und ich weiß es nicht warum. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich ihn sonst nur aus Little Britain kenne, den Schauspieler, sondern irgendwie hatte der immer was Mystisches und Geheimnisvolles für mich. Als ob der halt mehr weiß als alle anderen Charaktere und als ob er immer so ein bisschen was für sich behält und als ob er halt immer so einen Blick auf das große Ganze letztendlich hat und halt auch dabei viel versucht, Buffy zu beschützen vor der ganz großen, grausamen Wahrheit. Und ich hatte immer das Gefühl, er hat selber auch eine dunkle Vergangenheit, was scheinbar gar nicht so der Fall ist.
Ja, doch schon. Und vieles von dem, was du gerade gesagt hast, dass er mehr weiß und für sich behält, das tut er ja die ersten 2,5 Staffeln auch. Bis zu ihrem 18. Geburtstag.
Und?
Also das stimmt schon alles. Nur auch das ist ein Charakter, der eine Entwicklung durchmacht. Dabei aber diese leicht verstockte, angestaubte britische Art immer behält. Das ist ja das Charmante daran. Die Charaktere sind alle immer noch wiedererkennbar, auch wenn sie eine Entwicklung durchlaufen haben. Das ist auch bei Giles so.
Ist er eigentlich für Buffy so eine Art Vaterfigur oder eher nicht?
Die Eltern haben sich ja getrennt. Der Vater lebt ja am Anfang noch in Los Angeles, glaube ich, ist es. Und die Beziehung zum Vater ist ja recht negativ behaftet. Und da ist dann Giles auf jeden Fall eine Vaterfigur. Also wird ja auch dann später dann auch häufiger thematisiert, dass er das sogar Giles merkt, dass er wahrscheinlich sogar zu sehr eine Vaterfigur ist und das eigentlich, damit sie die richtige Jägerin sein kann, das eigentlich auflösen muss.
Ja. Er verlässt ja dann die Serie auch und taucht dann später immer nur noch phasenweise auf, ne?
Was auch übrigens ein schöner Schachzug war, das ist mir früher beim Gucken auch nicht aufgefallen, als ich halt selber noch so ein Teenager war. Später ist mir aufgefallen, dass die Serie ganz schleichend die Erwachsenen, die es in der Serie gibt, was am Anfang noch ein Principal Snyder, du hast Buffys Mutter, du hast Giles. Und weißt du, hin und wieder hast du eben doch Charaktere, die älter und erfahrener und verantwortungsvoller sein sollen als die Scoobies. Und mit der Zeit verschwinden die alle. Und irgendwann sind die Erwachsenen und Alten, die auf einmal auf die Jüngeren aufpassen.
Die ganze Serie geht ja komplett über Highschool, College und Erwachsensein. Oder endet sie im College noch?
Es ist aufgeteilt. Also es gehen halt nicht alle ans College. Also zum Beispiel Xander fängt dann ja an, auf dem Bau zu arbeiten.
Ja, das habe ich auch mitbekommen, ja. Aber es ist schon so Schulzeit bis zum Erwachsenwerden dann, ne?
Ja.
Ja, es ist eigentlich eine Coming-of-Age-Geschichte auch und die endet dann halt auch mit der 7. Staffel dann mit dem absoluten Empowerment sozusagen.
Wir haben jetzt noch, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Figur, oder ich würde sogar sagen 2 bis 3 wichtige Figuren vergessen, aber ich würde auf eine ganz besonders eingehen. Ihr habt es ja auch schon vorhin mehrfach erwähnt, das wäre Willow. So der Publikumsliebling, oder?
Ich weiß nicht, ob sie das unbedingt schon ab der ersten Staffel war, aber sie ist es im Laufe der späteren Staffeln definitiv geworden.
Sie ist ja eher so, wie ich das immer gefühlt habe, so ein bisschen ein Gegenpool zu Buffy. Weil sie ist ja eher ein bisschen shy, nerdy, ein bisschen verletzlicher. Also eine sehr komplexe Figur in der Gesamtheit, weil du hast ja schon gesagt, da entwickelt sich dann auch großer Witchcraft-Plot dann später raus. Aber sie ist ja schon sehr, sehr zurückgezogene Figur am Anfang, ne?
Ja.
Und Buffys beste Freundin.
Ja, die erste dann halt sozusagen. Und deswegen wird sie dann zur Besten.
Genau.
Ja, die Schauspielerin Allison Hannigan kennt man mit Sicherheit auch aus einer anderen Fernsehserie. How I Met Your Mother oder aus den American Pie-Filmen. Die ist auch extrem rumgekommen, muss ich sagen. Wow. Und sie soll ja diejenige gewesen sein, die überhaupt Nerf Herder als Band beziehungsweise das Musikstück vorgeschlagen hat, als Intro-Melodie.
Gegenüber Joss Whedon, ja. Ja, die ist schon recht früh, also die hat schon als Kind, eine ihrer ersten Filme, wo ich sie gesehen habe, war mit Meine Stiefmutter ist ein Alien mit Dan Aykroyd und Kim Basinger, wo sie dann die Tochter von Dan Aykroyd spielt. Auch kleiner Funfact, da hat sogar auch Seth Green schon mitgespielt in dem Film. Also die kennen sich schon sehr lange.
Welche Charaktere habt ihr denn noch, wo ihr sagen würdet, die sind, sagen wir mal, wichtig oder essentiell für den Buffy-Cast? Weil der Cast ist halt wirklich riesig, das erschlägt einen förmlich, ne?
Ich würde vielleicht gerade bei Willow noch drüber reden, warum das so ein wichtiger Charakter ist.
Oh ja, gerne.
Nicht nur, weil es die beste Freundin ist, sondern weil Willow auch seinerzeit oder ihrer Zeit die erste nicht straighte, queere, genau, offen, frauenliebende Figur war im Fernsehen. Und mit Willow haben sie tatsächlich mehrere Firsts dann immer wieder gebrochen. Also, ne, dass sie den ersten Onscreen-Kuss zwischen zwei Frauen hatten, dass sie eben auch eine länger währende Beziehung war und so weiter und so fort. Also es war auch da einfach so von der Bedeutung für eine queere Community ein sehr wichtiger Charakter. Auch so eine Schlüsselfigur, die bis heute immer wieder genannt wird. Auch wenn auch da nicht alles unbedingt immer sehr glücklich gehandhabt wurde, ist das doch schon echt ein Meilenstein in der Fernsehgeschichte.
War das damals ein, Anführungszeichen, Aufreger? Oder war das halt da?
Also so wie ich mich jetzt erinnere, haben sie das ziemlich intelligent gemacht. Das war jetzt nicht so von wegen in einer Folge und sie war dann lesbisch, sondern das ist so wirklich so ganz langsam ist das so immer ein bisschen mehr mit reingeflossen gefühlt, also für mich gefühlt. Und dann war das einfach auf einmal normal.
Ist auch so.
Also als sie dann mit Tara zusammengekommen ist. Das hat sich so einfach natürlich gefühlt, die beiden.
Und ganz lange siehst du bei dieser Beziehung eben auch nicht, dass sie sich vor der Kamera küssen. Das kommt fast eine Staffel später erst oder eine halbe Staffel später. Das heißt, es ist wirklich der sanfteste Einstieg, den man sich vorstellen kann. Dann aber auch schon fast mit einem Slowburn versehen. Das war schon wichtig. Und das war auch ein Rummel, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Skandal war.
Ja, warum auch, ne?
Ja, genau. Sie haben es halt nicht irgendwie zu einer großen, riesen, skandalösen oder auch sexualisierten Sache gemacht. Genau diese Dinge haben sie eben alle nicht gemacht.
Es war ja auch, wenn man es jetzt mal so sich anguckt, es ist ja schon eigentlich so ein harmlos, wie es dargestellt wird. Das ist mal ein Händchen halten hier, die liegen zusammen auf dem Bett oder sowas, aber es ist jetzt nicht, wie man es sonst auch hätte darstellen können.
Ja, wobei auch da, das ist jetzt noch so ein anderes erste Mal, was man im Fernsehen damals gesehen hat, in der Musical-Folge siehst du tatsächlich, also alles natürlich nicht explizit, es ist ja kein Porno, aber da siehst du zum ersten Mal auch Oralsex zwischen zwei Frauen. Das hat es vorher im Fernsehen auch noch nicht gesehen.
Ich sehe schon, ich muss mir die Musical-Folge nochmal angucken. Das ist prinzipiell, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
Man sieht es nicht, sondern man sieht halt, wie sie mit dem Kopf nach unten geht und dann aus dem Bild verschwindet. Also
und Tara ist dann sehr glücklich.
Ja.
Also fängt an zu schweben und so. Also es ist schon ein sehr offensichtlicher Moment.
Ja, das reicht ja schon. Das ist ja, den Rest füllt ja die eigenen Gedanken hier dann. Das ist ja eigentlich perfekt dargestellt dann. Okay. Aber Rahel, du hast gerade so schön ein Stichwort genannt und zwar Küssen und zwar Liebesgeschichten. Das ist ja auch ein ganz, ganz großes Ding von der Buffy-Serie, oder? Also ohne geht's ja nicht.
Ja, das ist wirklich so. Viel eben auch dann mit Angel, der Charakter, über den wir jetzt immer so ein bisschen drumherum spaziert sind.
Ja, warum eigentlich?
Ja, weil Angel so ein Proto-Edward ist. Es ist halt ein Vampir, der viel nachdenkt, viel rumgrübelt, sich ein bisschen selbst bemitleidet und ganz tiefe Gedanken von sich gibt. Also verstehe mich nicht falsch, ich mag Angel, aber ich mag Angel in seiner eigenen Serie viel, viel mehr als tatsächlich in Buffy. Weil in Buffy ist er schon so halt zum Schmachten da und den finde ich
nicht schon das Klischee.
Total.
Ich muss halt auch sagen, also Angel ist halt so wirklich so ein Charakter, bei dem ich auch zwiegespalten bin bei dieser Serie, weil so in der ersten Staffel denke ich mir immer, wenn er kommt, oh, jetzt kommt wieder der Volllackaffe da. Aber es ist halt, das Ende der zweiten Staffel ist, glaube ich, da kriege ich heute noch Tränen in den Augen, wenn sie dann vor dieser Entscheidung steht und sich dann dafür entscheiden muss, was sie macht. Also ich will es jetzt nicht spoilern, falls es doch noch irgendwelche Leute gibt, die es sehen wollen.
Wir reden über eine uralte Serie, Sebastian. Ich weiß nicht, spoilern wir nicht immer?
Das ist 25 Jahre her.
Ja, okay, also sie muss sich halt entscheiden, weil er ein Portal zur Hölle, um dieses Portal zu schließen, muss sie ihn umbringen. Und also es reißt mir heutzutage noch das Herz.
Nee, das Dramatische ist doch, dass er da seine Seele verloren hat und prinzipiell erstmal.
Na, er hat sie ja wiederbekommen.
Also in dem Moment, wo sie ihn dann ja umbringt. Das ist ja so. Ah.
Ja, sie sieht es ja und also sie sieht, er kriegt gerade seine Seele wieder und aber sie muss sich dann trotzdem für die Welt entscheiden und kriege ich jetzt schon wieder Tränen.
Ich fand es gerade so schön, weil du gesagt hast, da ist der Lackaffe schon wieder, musste ich an eine Aussage von Al Bundy denken, weil er hat ja auch mal einen Freund von Kelly Bundy, eine schrecklich nette Familie gespielt. Ja, allein der Name Angel, ne, das ist halt schon, puh. Wie heißt sein böses alter Ego nochmal in der Serie?
Angelus,
ah, das ist schon heutzutage, was würden die coolen Kids sagen, cringe?
Ja. Ja, und nachdem dann ja Angel in der Serie weg ist, haben wir ja eigentlich auch neben dem Bösewicht der Staffel dann auch immer so den Freund der Staffel eigentlich gefühlt für Buffy, oder?
Ja.
Das wechselt dann ja auch mit der Staffel jedes Mal.
Hat Buffy einen hohen Bodycount, würdest du sagen?
Ich sag jetzt dazu nix.
Ist ja nichts Negatives, jeder wie er mag, ne?
Ich finde, es geht ehrlich gesagt, also von jetzt zu festen Freunden, sie hat Angel, Riley.
Spike.
Was ist mit Spike? Ist das wirklich?
Ja, das ist wirklich. Ja. Mir fehlt noch der letzte in meiner Aufzählung. Also über die ganze Serie sind es vier.
Dieser Geteilte, der mit, wie heißt er, der Bösewicht dann ist. Der wohl,
genau.
Mein Gott, das ist Joy hieß sie, glaube ich, oder?
Ach so, nee. Also, du meinst die fünfte Staffel Glory. Nee, die gehen nur ein paar Mal Kaffee trinken, aber also, in der siebten Staffel der Schuldirektor.
Ach ja, schon wieder so lange her. Ich muss es mir anscheinend dann doch nochmal angucken.
Also so viele sind es gar nicht.
Also gut, dann würde ich von all denen, die es gar nicht so viel sind, würde ich gerne nochmal Spike, beziehungsweise den Schauspieler James Marsters, würde ich nochmal Spike rausnehmen. Ich habe beim gelegentlichen Reinschauen damals immer diesen komischen Typ mit seinen blondierten Haaren gesehen und mir gedacht, Alter, was ist denn das für einer? Was ist die Faszination von Spike? Ich habe sie bis heute nicht so ganz verstanden.
Also Spike ist cool.
Ja?
Also, weißt du, Angel tritt so auf als der Bad Boy, der kein Bad Boy sein will. Der trägt immer seine Ledermäntel und ist immer nachts unterwegs. Aber eigentlich ist das ja ein ganz Lieber und der will mit den ganz bösen Sachen nichts zu tun haben. Und dann kommt irgendwann Spike und der ist einfach legit der Bad Boy, der halt macht, worauf er Bock hat und dabei richtig albern ist und in seinem komplett zugemüllten, vollgerotzten, schwarz lackierten Auto fährt, damit er auch irgendwie bei Tageslicht noch fahren kann.
Ja, der ist der Punk unter den Vampiren.
Ja,
eigentlich.
Genau.
Ich muss jetzt gerade so ein bisschen an Damon und Stefan Salvatore denken. Die sind zwar Geschwister bei Vampire Diaries, aber da haben wir doch auch so den Softie und den Bad Boy.
Ich habe keine Ahnung von dieser Serie.
Okay.
Aber die Dynamik ist etwas, wenn du mich fragst, also ich habe nur wenige Folgen von der Serie gesehen, diese Dynamik haben sie sich tatsächlich von Angel und Spike ein Stück weit abgeguckt.
Ist schon da so ein bisschen so angelehnt oder entnommen worden, ne?
Ja.
Weil wenn ich das jetzt so höre, ja, okay, aber Paul Wesley, der sieht schon recht ähnlich aus zu einem jungen Angel. Damals zumindest.
Ja, kann ich schon nachvollziehen, ja.
Und der Ian Sommer halt, okay, er ist dunkelhaarig, passt jetzt nicht so von Spike her, aber dieses Bad Boy-Ding halt einfach, ja. Auch schon wieder was, wo man sieht, was Buffy alles ausgelöst hat, ne? Diese Charaktere, ja. Habt ihr denn noch einen Charakter, eine Charakterin aus der Serie, wo ihr gerne drüber sprechen würdet oder wo ihr sagt, total wichtig?
Ja, also Cordelia ist halt ein wichtiger Charakter, weil sie eigentlich von Anfang an dabei ist. Da wundert es mich nur, dass ich gerade sehe, dass sie nur bei 57 Episoden von den 144 mitgespielt hat. Also gefühlt würde ich sagen, hätte ich gedacht, die spielt bei zwei Drittel der Serie mit, mindestens.
Sie ist ja nur die ersten drei Staffeln überhaupt da.
Ja.
Und die erste Staffel ist auch noch eine kurze.
Ja, in Erinnerung hat sie eine viel, viel wichtigere Rolle dann eigentlich gehabt, für mich gefühlt.
Ja, das ist auch so. Cordelia mag ich sehr gerne, weil sie eben das tut, worauf sie Lust hat, damit auch sehr häufig gegen die Wand läuft, aber häufig auch nicht. Und sich eben im Laufe der Zeit von ihrer glamourösen Geld-ist-alles-Art auch einfach emanzipiert. Sie behält natürlich ihre Liebe für schöne Dinge und schicke Kleider immer bei, aber sie ist definitiv nicht so oberflächlich, wie sie zuerst wirkt. Das lernt sie auch in einigen Folgen über eine harte Lektion, aber sie lernt es.
Ja. Sebastian, du hast mir im Vorgespräch noch die peinliche Frage gestellt, wer ist denn eigentlich Oz, ob ich das wissen würde. Und ich konnte sie dir nicht beantworten. Magst du noch ein bisschen was zu Daniel Osborne sagen oder den Schauspieler Seth Green? ist ja jetzt auch nicht so ganz unwichtig.
Ja, also Seth Green ist halt auch eigentlich so ein bekannter Schauspieler, der jetzt in letzter Zeit eher dann durch Robot Chicken in Amerika bekannt ist. Also diese Stop-Motion-Animation, Sketch-Sendung. Ist auch ein Schauspieler, der schon als Kind angefangen hat, sehr viele Rollen gespielt hat. Und er kommt halt hier dann auch für 2 oder 3 Staffeln, taucht er auf, ist dann bevor Willow sich dem gleichen Geschlecht zuwendet, hat sie eine Beziehung mit ihm. Er ist halt auch so ein, ja, ist ein Gitarrist, so ein bisschen der Coole in der Schule. Natürlich, um dann hier auch dann die ganzen Klischees abzuarbeiten, ist er ein Werwolf.
Werwölfe gibt's natürlich auch. Ja, ich habe gesehen, es gibt einen eigenen Wikipedia-Eintrag für die Antagonisten der Buffy-Serie und der ist ja ewig lang. Mhm. Also in 144 Folgen hat Buffy jede Menge Möglichkeiten, Erfahrungspunkte zu sammeln und diverse Gegner umzuhauen. Ich will nicht wissen, auf welcher Stufe die am Ende ist. Das ist ja irre, was es da alles gibt. Also das ist wirklich, wir hatten es ja eingangs, Dämonenjäger, Vampirjäger. Buffy kommt ja so ziemlich alles vor, ne?
Ja.
Ja, also in der ersten Staffel hast du den Vampir, in der zweiten Staffel hast du das Vampirpärchen. Im dritten hast du dann einen Dämon, im vierten hast du dann ein Konstrukt, sagen wir es mal so. In der fünften Staffel geht's dann schon zu den Göttern und dann auf einmal in der sechsten Staffel hast du Nerds als Bösewichter.
Das sind ja die schlimmsten von allen, ne?
Ja. Ja. Ja, das sind auch die, die so mit das Schlimmste in der Serie gemacht haben.
Die haben das meiste Wissen, ne? Die haben halt das Know-how. Die hocken halt zu Hause und lernen und gehen halt nicht auf Partys. Die sind gefährlich.
Um jetzt dir das Herz zu brechen, sie erschießen halt Terror.
Mir brichst du damit jetzt nicht unbedingt das Herz, aber
du
okay.
Du bist halt auch herzlos, wie ich merke.
Das weißt du doch. Ja. Eine Sache, die ich noch ganz nett fand, ich weiß nicht, ob ihr auch drüber gestolpert seid, die Schule, in der das alles spielt, das ist dieselbe Schule, in der auch Beverly Hills 90210 gedreht wurde. Mhm. Die Torrance High School in Kalifornien.
Ein und derselbe Horror.
Ein und derselbe Horror.
Die sieht man auch in mehreren Filmen, diese High School. Die ist scheinbar sehr, ja, Kamera zugewandt.
Ja, die macht auch optisch was her vom, also der Eingangsbereich ja, ist schon wirklich sehr gut aussehend. Also wenn ich mir jetzt meine Schule dazu vorstelle, da hätte kein Hahn nachgekräht, wie die Schule aussieht dann, also.
Ja, das stimmt.
Bei meiner auch nicht, nee. Wir springen jetzt so ein bisschen hin und her mit den Themen. Ich hoffe, das ist noch okay von euch. Wir hatten eingangs ganz kurz gesagt, dass wir auch noch mal so ein bisschen auf die weitere Karriere von Sarah Michelle Gellar gucken wollten. Die ja, ich hatte es ja auch gesagt, so ganz das Horrorgenre nie verlassen hat, ne?
Sagen wir es mal so, ihre Karriere fängt ja auch schon extrem früh an. Die hat ja auch schon als Kind in Werbungen angefangen. Ist auch ein netter Funfact nebenbei. Sie war zum Beispiel das Kind, das in der ersten Burger King-Werbung war, wo das erste Mal der Konkurrent McDonald's erwähnt worden ist. Also zu einer vergleichenden Werbung. Weswegen dann auch Burger King und auch sie selber von McDonald's verklagt worden ist. Sie konnte sich dann eine Zeit lang nicht mehr in einem McDonald's blicken lassen. Also da war sie aber 4 Jahre alt, so wie gesagt.
Mit 4 Jahren verklagt werden, das geht auch wirklich nur in
das
den USA.
Das geht
oder?
In den USA, ja.
Wie lustig.
Und dann, also, ja, was hat sie denn gespielt? Okay, sie hat dann im zweiten Scream mitgespielt. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Also so 2 dieser Teenager-Screamer, die ja schon erwähnt worden ist. Dann halt die beiden Scooby-Doo-Filme. Aber ich glaube, so wirklich erfolgreichster Film ist halt der eiskalte Engel.
The Grudge hat sie auch mitgespielt.
Ja, die US-Version,
also auch,
ja.
Auch, genau. Die US-Version, aber auch da wieder eben Horror, ne? Mhm. Eiskalte Engel war, würde ich sagen, zu der Buffy-Ära, wenn wir jetzt ungefähr in dieser Zeit bleiben, ein bisschen Ausbrecher. Sie macht ja auch heute immer noch Sachen, die haben meistens nicht mehr was mit Horror zu tun. Da geht es dann eher in die Richtung Thriller oder auch, ja, beziehungsweise sie ist jetzt, glaube ich, relativ frisch auch zur neuesten Dexter-Serie mit ans Cast gekommen. Okay. Also ganz kommt sie da, glaube ich, nicht von los, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass sie rein auf Horror begrenzt ist, sondern sie ist halt viel in den benachbarten Feldern auch unterwegs.
So wahnsinnig viel hat sie ja dann auch, sagen wir mal, nach Buffy auch nicht mehr gemacht, was wahrscheinlich auch gar nicht mehr so notwendig dann ist. Ne? Wir haben es ja schon immer wieder, wenn man ein so ein Lebenswerk hat, dann...
Ja, ich glaube, das hängt aber auch erstens mit den Scooby-Doo-Filmen zusammen, die da ja, glaube ich, auch ziemlich verrissen worden sind in der Kritik. Und dann hat sie ja noch bei Southland Tales mitgespielt, der ja auch ziemlich gefloppt ist. Und ich glaube, das hat dann auch so ein bisschen so einen leichten Knacks in ihrer Karriere gemacht.
Verstehe ich gar nicht. Da hat The Rock mitgespielt.
Also ich weiß gar nicht mal unbedingt, ob das immer ein Knacks in der Karriere sein muss, weil man darf auch nicht vergessen, die Frau ist verheiratet und hat 2 Kinder.
Ja, okay, ja.
Das ist halt
andere Prioritäten dann, ja.
Ja, und also gerade bei Frauen macht das auch einfach einen Unterschied, welche Rollen du dann auch noch kriegst. Und wenn das Rollen sind, auf die du keine Lust mehr hast, dass du mit 30 nur noch Mütter spielen darfst.
Ja. Das ist eine schöne neue Perspektive, die hier in diesem Podcast reingebracht wird, Sebastian. Die haben wir tatsächlich oft nicht, dass wir auch mal diese Rolle betrachten. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Also sie hat ja auch viel dann Synchronisierungen gemacht, also wo sie dann gar nicht im Bild war, sondern halt bei Masters of the Universe hat sie die Teela gesprochen, bei Robot Chicken halt, weil sie halt Seth Green wahrscheinlich dann kennt, hat sie bei einigen Folgen mitgesprochen. Also es ist wahrscheinlich auch mal ein bisschen die angenehmere Arbeit dann, das Synchronisieren.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen.
Es gibt noch extrem viel, was man über diese, ja, über die Serie sprechen könnte. Es gibt unglaublich viel Trivia. Ich habe an irgendeiner Stelle gelesen, dass Angel angeblich von Nathan Fillion hätte gespielt werden sollen, was ich extrem lustig auch gefunden hätte. Man könnte natürlich über die einzelnen Episoden reingehen, um da vielleicht langsam so ein bisschen auch eine Kurve zu kriegen. Wir hatten ja eingangs so ein bisschen schon drüber gesprochen, was diesen Impact dieser Serie angeht. Wollen wir da noch mal ein bisschen drauf eingehen oder habt ihr vielleicht noch Folgen, von denen ihr sagt, die wären erwähnenswert? Einige wurden ja auch schon genannt.
Ja, also müssen wir bei der ersten Folge anfangen und bei der letzten enden. Aber
okay, los geht's. Ich hole mir noch was zu trinken und dann bleiben wir hier, kein Problem. Vielleicht noch, bevor es an den Impact geht, eine Sache, die mir beim Gucken aufgefallen ist, vielleicht lag es auch ein bisschen an der Qualität, in der ich das gesehen habe. Für eine Horror-Gruselserie in Teilen, ach, und wir haben auch gar nicht über die ganzen Kampfsportmanöver gesprochen, herrje. Na egal, für eine Horror-Gruselserie waren die Effekte manchmal nicht so gut, oder?
Ja, das ist eine Budgetfrage. Also ich weiß, dass gerade in den frühen Staffeln ist einfach ein exorbitant hoher Teil des Gesamtbudgets nur auf die Szenen gegangen, wo ein Vampir zu Staub verfällt, weil sie dafür halt CGI gebraucht haben. Und das war einfach auch zu teuer. Deswegen, dass sehr viel dann auch tatsächlich mit richtiger Maskenbildnerei gearbeitet wurde. Aber sobald es eben immer in diese Special Effects geht, die computergeneriert sind, naja, es ist halt immer noch eine Serie der 90er mit einem begrenzten Budget.
Ja, ich war nur überrascht, dass manchmal einfach da so zwei Hörnchen angeklebt wurden und ein bisschen Farbe ins Gesicht.
Also ich fand die von Masken damals, fand ich schon richtig gut teilweise.
Ja, oft auch aufwendiger als die von Star Trek, würde ich sagen.
Ja, da sind es halt die Stirn- und Nasenrunzeln, die immer in verschiedenen Varianten vorhanden sind, ja. Ja, ich weiß nicht, klar, vielleicht sind auch die Ansprüche ein bisschen zu hoch. Ich war manchmal so ein bisschen underwhelmed, auch wieder beim Quergucken halt natürlich.
Ja, das Problem ist auch heutzutage, ist halt, wenn du dir die Serie anguckst, die ist halt damals im 4:3 Format auch noch ausgestrahlt worden. Und leider sind viele der Abtastungen auf DVD und Blu-ray heutzutage dann halt 16:9. Und da siehst du halt dann auch Sachen im Bild, die da gar nicht hingehören. Also die eigentlich abgeschnitten waren damals. Und die Bildqualität damals war halt eine andere als heutzutage. Und das siehst du halt dann schon auf den guten Fernsehern, dass das halt schon anders aussieht. Aber ich fand es damals eigentlich recht gut aussehend, als ich es gesehen habe.
Ja, so kam es mir auch vor.
Ja, gut, dann stehe ich da alleine. Es hätte mich halt auch gewundert, weil der Special Effects Experte für Buffy, das war John Wulich, der ja auch unter Tom Savini gelernt hat. Tom Savini ist ja wirklich einer der ganz Großen, was die Special Make-up-Effects und so weiter angeht. Und er hat unter anderem auch schon an Filmen gearbeitet wie The Lost Boys oder Day of the Dead und war dann auch für die Special Effects bei Babylon 5 und Akte X mit dabei. Vielleicht tue ich ihm da Unrecht. Ich hatte zwischendurch halt mal das Gefühl, oder vielleicht ist es wirklich das Budget einfach nur, wo ich dachte so, okay, das ist es jetzt. Naja, gut, Teenie-Vampir-Serie, was erwartest du?
Also man muss auch diese Serie so ein bisschen auch den Kontext setzen. Also wir reden hier zwar von einem Kultklassiker und dass wir hier große Fans sind oder sowas. Und ja, die Serie hat auch seinen Impact gehabt. Aber wenn du dir dann mal anschaust, wie viele Leute die Serie dann eigentlich in Wirklichkeit geguckt haben und auf was für einem Rang die dann in Amerika waren. Also die waren dann irgendwie auf Rang 144 in der ersten Staffel von allen möglichen Fernsehsendungen. Das liegt aber auch daran, weil das halt so eine Special Interest Serie ist, die halt auch mit The WB auf einem Sender lief, der halt auch sich explizit auf die Teenager und auf die jungen Erwachsenen gerichtet hat. Und die konnten halt mit den großen Sendern wie CBS, NBC und sowas halt nicht mitstinken.
Die Serie ist ja auch erst 2001 in die Syndication gegangen, ne? Also auch erst ein bisschen später.
Ja, das mit der Syndication kannst du ja, glaube ich, erst nach einer gewissen Folgenanzahl geht's ja automatisch in die Syndication. Irgendwie, das gibt es ja ganz komische Regelungen in Amerika, wie das ist.
Gut, dann, wir hatten schon gesagt, der Impact von dieser Serie. Wir sind jetzt schon viel auf Vampire Diaries eingegangen, aber auch eine andere Serie, die ich vielleicht noch gerne erwähnen würde, wäre Charmed. Also ich glaube, Ohne ein Buffy hätte es ein Charmed nie gegeben oder hätte es sehr, sehr schwer gehabt, beziehungsweise allgemein diese Serien mit Kleinstadt, Coming of Age, Cast mit mystischen Elementen und dann dümpelt es so vor sich hin. Ich glaube, das ist ein Ding, was Buffy auf jeden Fall, ja, die Pflöcke eingeschlagen hat.
Ja, wobei ich glaube, was da gerade wichtig zu sagen ist, ist, dass vieles von dem, was du gerade beschrieben hast, ist Charmed ja genau nicht. Und doch erkennt man, dass es irgendwie in der Welle von Buffy reitet. Also Charmed spielt in San Francisco. Dann ist es keine Coming-of-Age-Story mehr, sondern das sind drei Frauen, die alle erwachsen sind, nur eben noch nicht so richtig ihre Füße im Leben gefunden haben. Na, also du siehst schon, wie damit so Ideen gespielt wird, aber diese Serie macht sehr eindeutig dann sein eigenes Ding daraus.
Es wäre mir noch Smallville eingefallen auch dazu. Was?
Aber ist Charmed nicht eine Aaron Spelling-Serie? Und der ist ja eher so für so ein, also dem seine Geschichten ja eher doch mehr so Richtung Seifenopern gehen. Und das war für mich, Charmed war immer halt so eine Seifenoper-Variante von Buffy mit.
Ja, aber da sagst du es ja, eine Seifenopern-Variante von Buffy. Da hast du es ja schon wieder, ne?
Im Grunde genommen ja.
Ja. Ja, ja, aber auch Serien, sag ich mal, wo man einen starken weiblichen Hauptcharakter hat, ne? Also ich müsste jetzt aktuelle Sachen vielleicht, wie hieß die Serie? iZombie, glaube ich. Mhm. Ja. Wo es auch in diese Richtung geht. Ich finde, da sieht man auch noch die Ursprünge von Buffy mit drin.
Da könntest du dann auch Veronica Mars erwähnen.
Oh, total. Veronica Mars hat wortwörtlich eine Lücke aufgefüllt, die nach Buffy entstanden ist. Ja. Das ist einer der Gründe, warum es Veronica Mars gab. Auch eine großartige Serie.
Jetzt ist der Dominik, weiß schon wieder nicht, um was es geht wahrscheinlich.
Der Name sagt mir was, aber ich habe die Serie nie gesehen.
Die Serie ist in Deutschland auch viel zu kurz gekommen. Die hatte einen unmöglichen Sendeplatz. Wirklich unmöglich. Und es ist eine brillante Serie, die ursprünglich aus 3 Staffeln bestand. Dann kam immer noch ein Film dazu, der schon ist, und dann kam immer noch so eine Serie vor wenigen.
Selbst die dritte Staffel.
Ja, die dritte Staffel ist auch schon seltsam. Das stimmt.
Die ersten beiden Staffeln, boah, also mit.
Super stark.
Also Top 10 der besten Serien, die es überhaupt gibt. Also.
Ja. Ja. Und das ist wirklich ganz eindeutig nach dem Buffy-Vorbild, nur eben ohne Übernatürliches.
Ja, was ja auch gar nicht so erforderlich ist, ne? Wir haben es ja vorhin auch schon ein bisschen herausgearbeitet. Das funktioniert ja bei Buffy auch an vielen Stellen ohne Übernatürliches bei dieser Serie. Es ist zwar natürlich immer das Hauptding, was immer mitschwimmt, aber klar, du kannst das ganze Konzept im Endeffekt auch ohne Vampire, ohne Dämonen weiterlaufen lassen, klar.
Will ich jetzt mal ein bisschen böse sein, kann man ja auch sagen, das ist ja dieses Übernatürliche und diese besonderen Fähigkeiten ist ja das, was es einem Autor leicht macht.
Ja, total, ja.
Damit machst du dir so viele Probleme, schaffst du dir damit vom Hals, wenn du ein Drehbuch schreibst. Was ist der interessantere Charakter? Ein Charakter, der solche Sachen lösen muss, wenn er Superfähigkeiten hat, oder der 0815-Charakter, der halt keine Superfähigkeiten hat, aber sie dann trotzdem auch in solchen Situationen bestehen muss? Also jetzt nicht Veronica Mars muss nicht gegen übernatürliche Monster kämpfen, sondern ja gegen Monster im realen Leben, sagen wir es mal so. Aber da ist das dann schon der nächste Schritt, meiner Meinung nach.
Ja.
Würdet ihr sagen, heutzutage ein Buffy-Remake, Buffy 2.0, das würde heute noch funktionieren? Müsste man was ändern? Oder könnte man das 1:1 wieder so nehmen? Oder könnte man die Serie tatsächlich, wir hatten es ja vorhin schon, zack, bei Netflix hochladen? Ich glaube, zurzeit ist es bei Disney Plus.
Disney Plus, ja.
Ja.
Also meine ehrliche Meinung, du würdest mit so einem Remake heute keinen Blumentopf mehr gewinnen. Weil das, was Buffy damals besonders gemacht hat, warum es einen Cultural Impact gehabt hat, naja, es hat halt einen Cultural Impact gemacht. Das heißt, viele Serien haben danach das Gleiche in grün gemacht. Wenn Buffy heute neu gemacht werden würde, würde man es so belassen wie damals, wenig Alleinstellungsmerkmale. Es würde sich heute, ne, diese Story von der starken, auch übernatürlich begabten, kämpferischen Protagonistin und ihren Freunden und Monster sind Metaphern, das ist doch heute nichts Neues mehr. Also ich glaube, das wäre ein Remake, was rein für die Fans von damals gemacht werden würde. Die Serie würde sich sehr schwer damit tun, ein neues Publikum ranzuziehen. Und die Fans von damals haben die Serie von damals. Das sind sowieso in der Regel Puristen, die sagen, ach, früher war alles besser. Also ich glaube, bei vielen von diesen Serien-Remakes oder wenn auch noch mal heute, Jahrzehnte später, noch eine Staffel gemacht wird, muss ich mich ehrlich fragen, für wen macht ihr das denn? Neue Leute kriegt ihr damit nicht ran, weil die kennen das alles schon von anderen Serien. Und die alten Leute, von damals werden nicht zufrieden sein.
Ja, es ist immer schwierig mit diesen ganzen Remakes. Wenn ich jetzt auch mal so ein bisschen zurückgehe und drüber nachdenke, mir fällt jetzt auch nichts ein, wo ich gesagt habe, okay, das hat sich gelohnt. Das ist das Ding, worauf ich gewartet habe nach all der Zeit. Ja, das stimmt schon.
Das haben ja viele Serien probiert, auch Serien, die ihr schon besprochen habt hier. Also wie beispielsweise Akte X oder Veronica Mars, wo wir eben drüber gesprochen haben. Das war nie eine gute Idee.
Also wenn du ein Remake oder also kein Remake, sondern dann wenn irgendwie eine Fortsetzung und dann aber mit einer anderen Prämisse, aber dann kannst du auch eine neue Serie machen.
Ja, die Fortsetzung haben sie ja bei Akte X probiert, in Anführungszeichen. Ne? Da haben sie es ja wieder ausgekramt quasi mit dieser x-ten Staffel dann, ja.
Aber da hatten sie das Problem, dass einfach, weil du dann wusstest, was eigentlich das für eine Schwachsinnsgeschichte teilweise ist.
Das stimmt allerdings,
ja. Da konntest du eigentlich nichts mehr drauf aufbauen deswegen.
Charmed ist ja den Weg gegangen. Charmed hat sich an einem Remake versucht. Das ist eine Serie, über die niemand redet.
Da gab es ein Remake?
Ja.
Ja, das ist sang- und klanglos untergegangen. Ich kann dir gar nicht sagen, ob es offiziell gecancelt ist oder ob es nicht noch tatsächlich existiert. Aber diese Welle, die auch Charmed damals hatte, die hat das Remake nicht gehabt, weil es ist einfach heute nicht das, was heute gebraucht wird, in Anführungszeichen, in der Popkultur.
Aber die haben immerhin 4 Staffeln geschafft, sehe ich gerade.
Faszinierend.
Ja, also bin ich auch echt überrascht. Also es ist auch, ich wusste, dass es das gibt, aber ist vollkommen an mir vorbeigelaufen. Aber da ich war jetzt auch nicht ein Fan der alten Serie und deswegen, ich glaube, weiß ich nicht, ob es mich interessiert hätte ansonsten.
Ja, es gibt ja so einige Remakes, die so vor sich hin dümpeln, wo man im Nachhinein ganz, ganz überrascht ist, wie viele Staffeln die mittlerweile haben. Ne? Das Magnum Remake läuft ja meines Wissens seit 2018 in der 5. Staffel mittlerweile und kommt jetzt auch schon auf bald 100 Folgen. Also,
ja, aber das ist was anderes. Das sind Action-Krimiserien. Das ist nochmal ein anderes Thema, weil da kannst du eigentlich immer wieder die Geschichten wieder erzählen.
Also ich sag mal so, auch dieses Charmed Remake muss damit eine erfolgreiche Serie sein, weil irgendwer gibt dem Ganzen Geld.
Ja.
Und 4 Staffeln sind jetzt nicht wenig. Aber wenn wir von Impact reden, Cultural Impact, was mir auffällt, ist, dass eben wenig Leute darüber reden. Das ist ein bisschen so wie die Avatar-Filme, die jedes Mal, wenn ein neuer Avatar-Film rauskommt, ist es sofort der erfolgreichste Kinofilm aller Zeiten, weil in den Kinokassen XY eingespült. Aber wirklich über den Film reden, auch mal so 2 Monate, nachdem der Film dann eben nicht mehr im Kino läuft, tut niemand, weil da bleibt irgendwie nicht viel von kleben.
Aber ist das nicht ein allgemeines Problem? Weil das hatte ich mir dem Netz auch mal überlegt, weil jetzt ist ja der neue Beverly Hills Cop rausgekommen und sowas. Und da habe ich mir auch überlegt, also die Filme von früher, da kann ich jetzt noch Jahre später erzählen, um was es in den Filmen geht. Bei den ganzen Filmen heutzutage, die raus, ich weiß nicht, ob es an meinem Alter liegt, aber die habe ich nach 5 Minuten vergessen, gefühlt.
Ich würde das nicht verallgemeinern, aber für Blockbuster trifft es zunehmend.
Ja, also das, beim Blockbuster-Kino, genau. Also da war das Blockbuster-Kino der 80er Jahre, das war ja das größte Kino und da wurden Meisterwerke erschaffen und sowas, aber das Blockbuster-Kino heutzutage ist halt gefühlt weichgespült und irrelevant, also finde ich.
Puh, das ist mal eine steife These, die du so raushaust nach 2 Stunden Podcasten. Was ja nicht schlecht.
Das ist die Hitze, die mir mein Hirn gemartert hat jetzt hier. Ich bin zu nah am Höllenschlund.
Ich finde das völlig okay. Also könnte man mal auskoppeln. Aber wir unterhalten uns eh noch mal in einem gesonderten Podcast über Raumschiff Voyager, wo ich mich jetzt schon drauf freue. Das ist ja sehr großartig, was hier alles heute zusammenkommt. Ja, Mai, okay, gut. Ich würde euch gerne auch noch mal so ein paar Abschlussworte lassen, aber vorher würde ich gerne noch aus dem offiziellen Buffy-Reddit, der immerhin 140.000 Mitglieder hat, würde ich gerne ein kleines Zitat vorlesen, und zwar von einer Userin, einem User, keine Ahnung, namens OpeningKnowledge868. Die hatte dein Thema eröffnet, What makes Buffy the Vampire Slayer so special to you? Und da hatte sie das alles so ein bisschen ausgeführt und so ein bisschen erklärt. Und in dem Zusammenhang hatte sie einen kleinen Abschnitt geschrieben, den ich eigentlich ganz schön fand, den ich jetzt mal so lose frei übersetzt habe und kurz vorlesen möchte. In Buffy lernte man Charaktere kennen, für die man sofort Sympathie empfand und in die man sich im Laufe der Staffel sogar verliebt hat. Man hatte Mitleid mit ihnen, wenn ihnen etwas Trauriges passiert ist, und man freute sich für sie, wenn ihnen etwas Gutes geschah. Sie waren die perfekte Mischung aus lustigen Charakteren, die aber auch ihre ernsten Momente hatten. Die Gang passte einfach perfekt zusammen. Ich persönlich liebe die starken Frauenfiguren und ich habe es geliebt, Buffy dabei zuzusehen, wie sie Dämonen in den Arsch getreten hat. Das finde ich irgendwie ganz schön als von meiner Seite aus als Fazit für diese Serie, aber ich würde es gerne auch nochmal euch im Einzelnen überlassen, wie ihr das heute noch seht.
Buffy ist für mich eine essentielle Serie in meinem Leben. Also es gab wenige Serien, die mich so sehr geprägt, also in meinem filmischen und serischen Wahrnehmung, die auch mich dazu bestärkt hatten, damals Filmwissenschaft und sowas zu studieren. Und da ist Buffy einfach eine der wichtigsten Serien für mich und das auch heute noch. Und ich kann die heutzutage immer noch rauf und runter gucken. Ja, da gibt's cringe Folgen, aber auch die liebe ich. Und jeder, der was Negatives sagt, der kommt bei mir vorbei und dann gibt's hier Ärger.
Gibt's was mit der groben Kelle?
Ich bin nicht umsonst mit dem Buffy-Aufsteller in Originalgröße durch Frankfurt gelaufen, als ich mir den damals gekauft habe.
Ein Buffy-Aufsteller hatte ein, wow, jetzt wo du es sagst, meine Güte, da kommen Erinnerungen aus Abi-Zeiten gerade wieder hoch. Irgendjemand hatte auch mal einen Buffy-Aufsteller bei uns. Der war mal auf irgendeiner Party und dann war er verschwunden. Puh, okay, du darfst weitermachen, entschuldige.
Ich bin fertig, also.
Ich denke jetzt gerade noch darüber nach, wo ich einen Buffy-Aufsteller bei mir hinstellen würde. Egal. Also dem Zitat, wie du es vorgelesen hast, dem kann ich zu weiten Teilen zustimmen. Das trifft zu weiten Teilen auch mein Gefühl mit der Serie. Es ist eine Serie, die ich in erster Linie für die Charaktere gucke. In zweiter Linie wahrscheinlich immer für die Big Bads der jeweiligen Staffel, also der jeweiligen Endbosse. Ich gucke sie aber beispielsweise erstaunlich wenig für die Welt dahinter oder für die Lore. Und sonst bin ich jemand, die sehr viel wegen der Lore und des Mysteriums guckt. Das habe ich bei Buffy nie so richtig gehabt, sondern es ging mir in erster Linie eben immer um die Figuren, die ich da sehe. Das ist auch für mich, so wie du, Sebastian, es jetzt erzählst, einfach eine essentielle Serie, die, wie ich auch am Anfang schon erklärt habe, meinen Lebenslauf beeinflusst hat. Deswegen ist sie auch für mich eine sehr wichtige Serie. Und was ich an ihr sehr schätze, ist, dass eben jedes Mal, wenn ich sie gucke, blicke ich da mit anderen Augen drauf. Das heißt, für mich verändert sich die Serie immer noch, auch wenn die Folgen natürlich abgedreht sind und da kommen auch keine mehr. Aber jedes Mal finde ich da noch was anderes drin. Ich kriege einen anderen Blick drauf. Ich habe das Gefühl, dass die Serie sich anders erzählt, einfach weil ich mich mit der Zeit verändere. Und ich kenne nicht sonderlich viele Serien, die mich auch über diese Zeit so beschäftigen können. Was ich besonders spannend finde, ist, dass es eine Serie ist, die ich heute deutlich kritischer sehe, als ich sie früher gesehen habe. Früher war das, wow, die beste Serie und ja, Mann, da stecken wichtige Botschaften drin und starke Frauen, was weiß ich was alles. Das sehe ich heute deutlich kritischer und trotzdem hält die Serie diesem kritischen Blick stand oder gerade deswegen. Das heißt, ich kann sie mit diesen kritischen Augen gucken. Und ich kann es der Serie besser verzeihen, weil sie an anderen Stellen dann doch eben wieder ganz schön aufholt. An Stellen, wo es Serien heute teilweise noch nicht schaffen. Und von daher würde ich sagen, es ist vielleicht nicht eine der besten Serien, die ich je gesehen habe, aber eine meiner Lieblingsserien.
Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Rahel, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns gewesen bist und uns vor allem auch mal eine komplett neue Perspektive gegeben hast, wie man eine Serie besprechen und bearbeiten kann. Gerade bei einer Serie, die dir persönlich so dermaßen wichtig ist. Das wussten wir im Vorfeld tatsächlich noch gar nicht. Und deswegen hat es jetzt mich persönlich, und ich glaube, das spreche ich für den Sebastian auch, ganz, ganz arg gefreut, dass du da so offen auch drüber gesprochen hast, wie weit dich da die Serie auch bewegt. Ja, und bewegt hat. Ich würde gerne noch mal dir so ein bisschen die Bühne freiräumen und einfach noch mal so für dich ein bisschen Raum lassen. Wo hört und sieht man dich denn noch? Du hast es eingangs so ein bisschen gesagt, aber du kannst natürlich gerne auch noch mal ein paar konkrete Links nennen, ein paar konkrete Stellen. Die packen wir auch gerne in die Shownotes, nur wenn du möchtest.
Also am regelmäßigsten hören tut ihr mich wahrscheinlich bei Stay Forever, weil ich da eben immer mal wieder mit meinen Folgen teilweise auch im Patreon-Abo, teilweise im offenen Feed vertreten bin. Ich bin auch hin und wieder im Vereinspodcast von der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft zu hören, wo es dann aber eben viel um Themen rund um H.P. Lovecraft geht, also um den Horrorschriftsteller. Ansonsten würde ich sagen, werdet ihr mich wahrscheinlich eher lesen. Was jetzt in den letzten Wochen ein ganz cooles Projekt war, was dann eben endlich seinen Absprung gefunden hat, ist das Point-and-Click-Sonderheft, was bei der Return erschienen ist beispielsweise. Da habe ich ein paar Texte beigesteuert. Ich sitze gerade auch an einem Sonderheft für Virus. Also ich schreibe in erster Linie viel Und Podcasten ist eigentlich eher so das Zweitrangige, was ich tue. Von daher würde ich sagen, wenn ihr hören wollt, dann geht zu Stay Forever.
Alles klar, wunderbar. Dann danke nochmal an dieser Stelle. Und ja, ich würde dir tatsächlich dann das letzte Abschlusswort gerne überlassen.
Das ist jetzt aber ganz schön viel Druck hier.
Lass dir Zeit.
Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dass wir uns hier über Buffy unterhalten haben und dass wir auch unsere Blickwinkel drauf unterhalten haben, weil ich glaube, auch wenn wir an vielen Punkten übereingestimmt haben, wir sind aus echt unterschiedlichen Perspektiven gekommen. Du, Dominik, der sagst, ich habe es gar nicht so richtig mitgekriegt damals. Du, Sebastian, der sagt, ich habe es sofort von Tag 1 mitgekriegt, aber ich war eindeutig auch nicht die Zielgruppe. Gut, ich war auch nicht wirklich die Zielgruppe. Ich war zu jung und bin dann aber irgendwie damit aufgewachsen. Also ne, alles sehr unterschiedliche Perspektiven, die für mich ganz gut gezeigt haben, was die Serie auch heute noch irgendwo leisten kann, bei all ihren Schwächen. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, das jetzt alles mal auseinander zu friemeln. Vielen Dank dafür.
Ja, gern geschehen.
Will noch jemand einen Tschüss sagen oder lassen wir es dabei?
Ja, dann würde ich all unseren Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen wünschen, bleibt gesund, bleibt uns hold und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.